Ja, wenn keine speziellen Wünsche dafür da sind, dann kann ich ja nur davon ausgehen, dann wird das, was ich vortragen werde, in jedem Fall Ihre Erwartungen übertreffen. Also da gibt es dann nicht, das geht kaum anders. Vielleicht frage ich auf eine andere Art und Weise einmal. Gibt es bestimmte Erfahrungen, die Sie mit Weihnachtsbräuchen gemacht haben? Das haben wir wahrscheinlich alle. Wie sieht das so aus? Könnt ihr jetzt fragen, nach dem, wie feiern Sie Weihnachten zu Hause, nicht? Stellen Sie sich bei sich vor Hause einen Tannenbaum auf. Vielleicht sagen dann jetzt einige, ja, das muss ich mir noch überlegen, da warte ich noch, bis der Kurs zu Ende ist. Ne? Könnte ja sein, ganz unverfänglich. Ne? Ja, gibt es da irgendwelche besonderen Verbindungen so, aus der Kindheit oder aus der Gegenwart oder... Ja, kann ich mir vorstellen. Doch, also viele Kinder verbinden ja gerade mit dem Äußeren, was auch Weihnachten so umgibt, eine ganze Menge. Das heißt, da werden Gefühle wach dabei, wenn man das später wieder sieht oder wenn man sich eine gewisse Tradition entwickelt, durchaus. Ja, noch andere Erfahrungen, Stellungnahmen. Ja. Okay. Gut. So. Ja. Ja, es gibt ja auch durchaus im Kaufhaus welche so aus Plastik, ne? Die kann man dann jedes Jahr wieder verwenden. Ja. Also die
Geschenke.
Ja. Ja. Aber es gibt bei euch auch Geschenke, so lange. Ja, okay. Weil das ist ja auch schon eine Sache, da wird zum Teil drum gestritten. Wir werden uns nachher noch damit beschäftigen. Soll man überhaupt etwas schenken zu Weihnachten? Ist das erlaubt oder nicht? Das ist ja auch so eine Kritik an Weihnachten. Ja, gibt es noch andere Beiträge? Ja, darauf werde ich auch noch zu sprechen kommen. Ja, darauf werde ich noch zu sprechen kommen. Manche der Erklärungen sind hinterher vielleicht verblüffend. Manche sind auch nicht unbedingt christlich, aber es ist ja gut zur Kenntnis zu nehmen. Einfach, woher kommt das? Wo hat das angefangen? Gibt es eine Bedeutung oder ist das einfach zufällig? Und so werde ich auch auf das Weihnachtsessen zu sprechen kommen. Und dazu gehört natürlich dann auch die Weihnachtsgans, aber eine ganze Menge andere Sachen, die wir jetzt schon überall im Supermarkt finden. Du gehörst zu der Spekulatius oder eben der Lebkuchen oder der Weihnachtsstollen oder solche Sachen ja auch. Oder in England hat man den Plum-Pudding, ne? Das ist auch eine typische Weihnachtsspezialität. Und so einige Sachen, die werde ich dann noch erwähnen und besprechen. Ja, wobei die Rezepte habe ich nicht gleich mitgebracht. Ne? Also falls da dann gleich jemand anfangen will zu kochen. Ja, also, wir wollen uns jetzt heute etwas mit der Kritik an Weihnachten auseinandersetzen. Häufig werden nämlich heutzutage unter Christen und unter Nichtchristen wird die Legitimität von Weihnachtsbräuchen generell in Frage gestellt. Es gibt Leute, die das ganz stark ablehnen, die sagen, man soll gar kein Weihnachten feiern. Es gibt andere, die sagen, dass man bestimmte Weihnachtsbräuche fallen lassen soll. Und unter den Kritikern von Weihnachten haben sich insbesondere die Zeugen Jehovas profiliert. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, bei den Zeugen Jehovas gehört das sozusagen zum Glaubensgrundbestand, dass man Weihnachten nicht feiert. Aus doppeltem Grund. Einerseits, weil sie jede Geburtstagsfeier ablehnen, weil sie nämlich damit sagen, dass nicht Gott die Ehre gegeben wird, sondern allen Menschen. Und nach der Lehre der Zeugen Jehovas ist ja auch Jesus nur ein Mensch, beziehungsweise ein höchstes Geschöpf, er soll der Engel Michael sein und so weiter, aber eben nicht Gott. Also dürfte man diesen Geburtstag deshalb nicht feiern. Zweitens, weil es ihm viele heidnische Gebräuche gebe und man dürfe das deshalb auch nicht tun. Und darüber hinaus hätte Jesus auch gar nicht befohlen, dass man an seinen Geburtstag gedenken solle. So, das sind einige der Argumente, die dort aufgeführt werden. Also die Zeugen Jehovas haben sich sehr stark dagegen geäußert, machen das jedes Jahr wieder. Wenn sie also irgendwo in der Straße dann einen Wachturm zu Weihnachten bekommen, ist da mit Sicherheit ein Artikel darüber drin, warum sie nicht Weihnachten feiern sollten und warum die Weihnachtsbräuche generell eigentlich alle schlecht sind. Es gibt verschiedene Probleme und verschiedene Einwände, die gegen Weihnachten erhoben werden. Einer der ersten, die wir besprechen können, ist der Einwand, Bräuche sind schlecht, denn sie engen ein, sie verführen zur Veräußerlichung. Das ist ja relativ klar, was uns da entgegensteht. Das ist ja bei jedem Brauch tatsächlich auch der Fall. Bräuche können dazu führen, dass ich mir keine Gedanken mehr mache, warum ich das tue. So gibt es einige Menschen, die sind in der Kirche, gehen am Sonntag auch in die Kirche, beten da das Vaterunser und sind sich häufig gar nicht mal bewusst, was sie da ausgesprochen haben oder dass sie das überhaupt gebetet haben. Man steht auf, man setzt sich in verschiedenen Gottesdiensten, ohne sich darüber Gedanken zu machen. In einigen Gemeinden singen wir Lieder, ohne im Nachhinein noch überhaupt zu wissen, was wir da gesungen haben. Das sind alles Traditionen hier auch. Wir würden das vielleicht jetzt nicht gleich mit Weihnachtsbräuchen vergleichen, weil das ja unsere liebgewonnenen Traditionen sind, die wir ja behalten wollen. Aber grundsätzlich ist natürlich bei jeder Tradition tatsächlich die Gefahr, dass es zu einer Veräußerlichung führt, dass wir uns nicht mehr dessen ganz bewusst sind, was wir dort eigentlich tun. Das wird zu einer leeren Form, können wir sagen. Allerdings müssen wir auf der anderen Seite auch bekennen, dass Bräuche deshalb nicht von vornherein falsch sind, sondern das, was wir dann kritisieren müssten, ist nicht, dass wir einzelne Weihnachtsbräuche haben, sondern dass wir sie unbewusst praktizieren und also nicht im Klaren darüber sind, was wir tun. Ich meine, es wäre natürlich vollkommen unsinnig, wenn ich jetzt in die evangelische Kirche oder in die katholische Kirche gehe und sage, ihr betet das Vaterunser nur aus Tradition und deshalb ist es schlecht, das Vaterunser zu beten. Das wäre ja unsinnig. Jesus selbst fordert seine Jünger ja dazu auf, das zu tun. Und das ist das einzige Gebet, was Jesus seinen Jüngern lehrt. Und von daher kann das wohl kaum vollkommen falsch sein. Nein, das, was ich kritisieren muss, ist, ihr solltet daran denken, das Vaterunser bewusst zu beten, euch genau zu überlegen, was ihr da tut. Und euch dann auch dafür zu entscheiden. Also der Einwand, dass Bräuche zur Veräußerlichung führen, dass sie nicht mehr mit Überzeugung vertreten werden, ist kein Grund gegen die Bräuche an sich, sondern es ist lediglich ein Grund dagegen, wie die Bräuche praktiziert werden. Und so müsste ich sagen, dann ist das nicht ein Problem des Weihnachtsbaums an sich, sondern es ist eine Frage, weiß überhaupt noch jemand, was er da tut? Und natürlich, wenn ich eine Sache nicht mehr davon überzeugt bin, warum ich sie tue, keinen Hintergrund habe, dann muss das kritisiert werden. Aber das müsste nicht dazu führen, dass ich alles beiseite fallen lasse. Sonst gäbe es viele Sachen, die wir in unserem Alltag beiseite fallen lassen würden, die an sich gut sind, wenn wir uns näher damit auseinandersetzen. Und das sollte ja auch ein Ziel von unserem Kurs hier sein. Bräuche gab es durchaus auch schon zu neutestamentlicher Zeit. Wir lesen das in Apostelgeschichte 2, Vers 42 oder 17, Vers 2, dass es Gewohnheiten gab. Und wie es die Gewohnheit war, gingen sie am Sabbat in den Tempel, lesen wir da. Oder wie es ihre Gewohnheit war, kamen sie zusammen am ersten Tag der Woche, um sich an die Auferstehung Jesu zu erinnern. Da gab es durchaus Gewohnheiten, positive Gewohnheiten. Im Alten Testament sehen wir, gibt es viele Gewohnheiten, viele Riten, Gebräuche, die Gott ja sogar befiehlt, an die man sich richten soll, für Feste, für den ganz normalen Jahresablauf und mehr. Manchmal kann es geboten sein, die vorhandenen Formen, die der biblischen Lehre nicht widersprechen, einfach zu vergessen. Wir können auch sagen, die sind ja nicht notwendig, was allerdings ein anderes Argument wäre dafür. Allerdings ist es so, dass wir sowohl in der Bibel als auch außerhalb der Bibel sehen, dass viele, auch selbst weltliche Gebräuche, übernommen worden sind, um sich an gute christliche Inhalte zu erinnern. Also nehmen wir mal rein äußerliche Dinge. Dass wir hier auf Stühlen sitzen heute, das ist ein germanisches Brauchtum. Die Germanen und die Römer, die kannten Stühle. In Israel hatte man weitgehend keine, sondern saß auf der Erde. So wie das heute in weiten Teilen der Welt immer noch der Fall ist. Also müsste ich jetzt den Schluss daraus ziehen, keiner weiß mehr, warum er eigentlich auf dem Stuhl sitzt. Deshalb lassen wir das am besten fallen, zumal es zusätzlich ja noch aus einer heidnischen Kultur kommt. Oder? Und da gibt es ja noch den Streit zwischen bei der Kleidung, nicht? Also darf eine Frau eine Hose tragen oder nicht? Die Frage werde ich heute Abend jetzt nicht besprechen, weil das wäre dann ja ein anderer Kurs. Aber zumindest müssten wir sagen, die Hose selbst ist ein heidnisches Kleidungsstück. Denn die Juden hatten keine Hosen, sondern sie hatten lange Gewänder. Das wissen wir ziemlich eindeutig. Die Hosen sind eigentlich bei den Germanen erfunden worden. Ebenfalls, die hatten so lange Tücher hier um die Beine gewickelt, zwei. Deshalb sagen die Engländer immer noch eben das im Plural, nicht trousers, also Hosen, zwei davon. Die wurden dahinter miteinander verbunden, aber selbst die Römer hatten das normalerweise nicht gehabt. Müssten wir nun die Folge daraus ziehen, dass die Männer heidnischer geprägt sind als die Frauen oder dass die Männer ab sofort keine Hosen mehr tragen dürften? Natürlich würden wir das kaum tun, aber wir merken dabei, wie hinfällig dieses Argument ist, wenn ich den Brauch nicht mehr bewusst praktiziere, deshalb ist er hinfällig. Nein, ich kann bei Bräuchen, bei Gewohnheiten, die ich praktiziere, sie praktizieren, sie können gut sein, auch wenn ich mir über deren Hintergrund nicht genau bewusst bin. Zeitgeistliche Beeinflussung, der sind die Christen in jedem Fall ausgesetzt. Teilweise auch gerade in der Ablehnung der Festbräuche. Viele Christen und Nichtchristen wenden sich heute bewusst durch einen Trend der Enthistorisierung, also nichts mehr mit der Geschichte zu tun zu haben, gegen jegliche Tradition und Bräuche. In unserer Zeit ist es tatsächlich so, Geschichte gilt eher als out. Man überlegt sich, das in den Stundenplänen zusammenzustreichen. Die Vergangenheit, die Leute waren sowieso alle dumm, die früher gelebt haben. Wir wissen ja heute, wie es besser zu verstehen ist. Und da ist alles, was überkommen ist, alles, was alt ist, ist schlecht. Deshalb Erneuerung gilt schon prinzipiell als gut in unserer Gesellschaft. Wenn einer sagt, diese alten Zöpfe, die wollen wir abschneiden, dann ist das generell eine positive Aussage, egal was der macht, egal wie falsch die neue Entwicklung ist. Heute gilt es als generell gut und positiv, etwas zu verändern, etwas zu erneuern. Das ist auch kein grundsätzlich biblischer Gedanke, der sich aber prinzipiell gegen Bräuche wendet, gegen die Schätzung dessen, was aus der Vergangenheit kommt. Und das liegt häufig manchmal hinter diesem Vorwurf, die Traditionen sind entwehrt, wir wissen nicht mehr, was sie bedeuten, deshalb lassen wir fallen. Es ist eigentlich ein Ergebnis der Studentenrevolte der 68er Generation, wie man sie nennt, die eben alles, was vorher an Autorität, an Ordnung, an Bräuchen gewesen war, aufhebt. Und da sehen wir ja gerade heute in einem Trend, das versucht wird, alles irgendwie gleich zu machen, alles irgendwie einzuebnen. Unterschiede, die es kulturell gegeben hat, die es historisch gegeben hat, im Jahr, aber auch in dem Vergleich der verschiedenen Kulturen zueinander in Europa und weltweit, das aufzuheben. Und das kann sicherlich, und man kann dem nachgehen, muss sich allerdings bewusst sein, dass diese Stellungnahme dann keine biblische ist, sondern natürlich auch eine, die vom Zeitgeist beeinflusst ist. Es gibt dann auch noch die Überlegung, dass gesagt wird, Tradition verwässern die spontane Zuwendung des Christen im übrigen Jahr. So habe ich in einigen Büchern gefunden, da wird gesagt, ja, zu Weihnachten, da sind die Leute alle nett und fromm zueinander, da gehen sie gut miteinander um, aber sie sollten das doch eigentlich das ganze Jahr über tun. Das ist durchaus richtig. Nur würde ich hier die Frage stellen, was hindert es denn jemanden daran, wenn er Weihnachten feiert, auch während des Jahres nett und freundlich zu anderen zu sein? Ich würde sagen, das hindert ja keinen daran. Wenn ich zu meinem Nachbarn freundlich und nett bin zu Weihnachten und gratuliere ihm und wünsche ihm frohe Weihnachten, heißt das ja nicht, dass ich deshalb das ganze Jahr über unfreundlich zu ihm sein muss. Umgekehrt heißt es nicht, dass derjenige, der dem Nachbarn nicht zu Weihnachten gratuliert, deshalb das ganze Jahr freundlich zu seinem Nachbarn ist. Hier müssen wir sagen, das hat eigentlich gar nichts miteinander zu tun, sondern es könnte uns herausfordern, wo wir sagen sollten, naja, wenn einer schon das ganze Jahr unfreundlich ist, dann soll er wenigstens zu Weihnachten einmal freundlich sein. Da hätten wir doch wenigstens ein Minimum schon erreicht. Statt zu sagen, das Minimum streichen wir auch noch durch, weil das ist ja erzwungen und das ist nur Tradition, das kommt nicht aus echter innerlicher Überzeugung, also lassen wir es ganz. Ergebnis wäre, die Leute sind das ganze Jahr über muffelig und unfreundlich zueinander. Ich weiß nicht, was wir damit gewonnen hätten. Also insofern würde ich sagen, ich meine, dass es nicht gilt, dass Tradition die spontane Zuwendung des Christen, nette liebe Worte, Geschenke oder ähnliches mehr, dann verhindern würden. Dann wird auch gesagt, Bräuche sind Einschränkung meiner Individualität. Individualität ist ja eines der wichtigsten Stichworte in unserer modernen Gesellschaft. Das können Sie gerne nachvollziehen, wenn Sie irgendwie mal einen Spielfilm analysieren. Also die Helden sind garantiert irgendwelche Individualisten, denn das ist positiv. Viele Leute, die im Radio, im Fernsehen, in Zeitungen interviewt werden, bezeichnen sich gern als individuell. Sie sind nicht dem Trend entsprechend, sie sind Querdenker. Da sagen sie dann immer, nicht, das ist dann positiv für sich gedacht, sie lassen sich nicht vereinnahmen. Nein, nicht so zu sein wie die anderen, individuell zu sein. Das ist so fast eine Art Wahnidee geworden, wo man sich gegenüber all dem abgrenzt, was ringsherum ist, meistens aber gar nicht merkt, wie stark man dann schon in einer Uniform steckt, nämlich das doch genauso macht wie alle anderen auch. Also da können Sie gerne den Versuch machen, auf irgendeinen Schulhof, beliebigen Schulhof zu gehen und nun die etwas älteren Schüler, die so ein bisschen selbstbewusster auftreten, zu sagen, also warum ziehst du dich denn so an? Da würden die meisten davon sagen, nicht weil ich es bei MTV gesehen habe, sondern weil mir das gefällt. Allerdings können Sie dann, warten Sie jetzt mal 5 Jahre und dann zeigen Sie denselben Jugendlichen dieselben Bilder, wie sie damals angezogen sind. Und dann fragen sie, ja, wie sieht denn das aus? Ne? Garantiert, die werden darüber lachen, über sich selbst. Wie konnte man sowas Blödes anziehen? Das ist doch so komisch. Warum? Ja, nicht, weil sich ihr Geschmack geändert hat, sondern weil die meisten Menschen heute, obwohl sie sich es nicht eingestehen wollen, natürlich genauso von ihrer Umgebung manipuliert und bestimmt werden. Insofern sind Bräuche eigentlich keine Einschränkung der Individualität, sondern können sogar zur Erweiterung der Individualität beitragen, weil ich plötzlich nicht nur nur nach dem Zeitgeist mich ausrichte, sondern ich kann das auch vergleichen. Wie haben sich Menschen frühere Jahrhunderte verhalten? Wie haben sich Menschen anderen Kulturen verhalten? Dadurch gibt es ja gerade eine gewisse Vielfalt. Ich kann bewusst auch unter einer möglichst großen Vielfalt auswählen. Was heißt denn Individualismus? Mein persönlicher Individualismus und wahrscheinlich eure auch, der ist ja sehr schnell erschöpft. Also das merke ich ja manchmal, wenn ich bete. Bewusst will ich darauf achten, nicht immer dieselben Worte zu benutzen, weil ja auch Gebete, die nicht auswendig gelernt werden können, können schnell dazu führen, dass man immer wieder in dasselbe hineinfällt. Also ich merke das auch bei unseren Kindern, so unsere Eloise jetzt 6 Jahre alt. Also immer wenn ich so sage, so willst du jetzt nicht auch beten, dann danke lieber Gott für das Essen und so, obwohl wir gar nicht essen. Also das ist irgendwie schon so drin, nicht? Also Essen kommt immer dabei und ich versuche sie mal anzusprechen darauf. Aber so können wir uns selbst gewisse Traditionen machen. Manchen wird das vielleicht auch aufgefallen sein, da ist der liebe Bruder, die liebe Schwester in der Gemeinde und fängt an zu beten und wir wissen schon genau, was sie sagen wird. Obwohl es ja ganz individuell ist, es ist ja selbst formuliert. Und da merken wir, unsere Individualität ist so großartig, ja meistens doch gar nicht. Und da können wir sie doch besser anregen lassen durch Überlegungen, Traditionen, Bräuche, die sich andere schon ausgedacht haben und können die bewusst einsetzen. Dann kann ich sagen, meine Individualität drückt sich darin aus, dass ich jetzt ganz bewusst diesen oder jenen Brauch nehme und das dadurch ganz bunt gestalte. Ich muss ja nicht einen Weihnachtskranz neu erfinden. Jetzt muss ich sagen, nein, ich will individuell sein, das darf kein Weihnachtskranz sein. Ich werde stattdessen einen Autoreifen bei mir auf den Küchentisch legen. Und statt Kerzen nehme ich keine Kerzen, das wäre ja viel zu einfach, viel zu unindividuell, viel zu wenig kreativ. Ich werde stattdessen dort ein paar Lötkolben hineinstecken oder so. Und die werde ich anschließen, bis die Spitze rot-glühend ist und dann gibt es auch eine gewisse Atmosphäre. Das wäre jetzt ganz kreativ. Allerdings, ob das schön ist, ob das dasselbe anheimelnde Gefühl gibt, ob das wirklich ausdrückt, also einen Ausdruck hat von dem religiösen Inhalt, den ich weitergeben will, das möchte ich doch arg bezweifeln. Also von daher können ja Traditionen, aus denen wir schöpfen, können gerade Individualität freisetzen. Also ein Architekt, ein Dichter, der wird das ganz natürlich tun, der wird gar nicht danach fragen. Ein Architekt wird ja nicht sagen, also ich muss jetzt mal überlegen, wie könnte man am Dach ein Licht reinbringen? Und bewusst nehme ich natürlich nichts. Ich nehme keine Gaube, ich nehme kein Dachfenster, das ist ja alles schon da, ich muss was ganz Neues erfinden. Würde natürlich kein Mensch tun. Natürlich greifen wir auf andere Dinge zurück, die sich Leute gedacht haben und meinen nicht, dass wir deshalb weniger individuell seien. Also ich glaube, dass die Individualität eigentlich erst da noch mehr zum Rhythmus, also noch mehr zum Ausdruck kommen kann und dass darüber hinaus auch die Vielfältigkeit des Jahres viel mehr zum Ausdruck kommt. Also ein bisschen bin ich ja manchmal dann schon enttäuscht, wenn man Ende August schon den Spekulatius kaufen kann, wobei ich mag die an sich ja ganz gerne, aber dadurch kommt das Jahr doch in so eine gewisse Gleichförmigkeit hinein. Irgendwann wird es so sein, wo wir das ganze Jahr das kaufen können. Das ganze Jahr Weihnachtssteuern, das ganze Jahr Spekulatius, das ganze Jahr Tannenbäume oder was weiß ich. Und dadurch geht ja gerade das Besondere des Brauchtums verloren. Natürlich, die Geschäfte interessiert in erster Linie das Geld dabei, was sie verdienen. Aber uns sollte ja das interessieren, dass wir das Jahr einteilen, dass es Abwechslung gibt. Und Abwechslung macht das Leben ja spannend. Abwechslung macht das Leben interessant. Abwechslung hilft uns auch geistlich, auf Inhalte zu achten, die durch die Abwechslung des Kirchenjahres herausgehoben werden. Und insofern können uns Bräuche auch da eine Hilfe sein, nicht nur hemmungslos individualistisch zu sein, sondern diese Bräuche bewusst einzusetzen, um bestimmte Dinge bewusster zu feiern, sich bewusster darauf einzurichten. Dann gibt es auch die Überlegung, dass Traditionen generell verdächtig sind. Die Gewohnheiten und möglicher gesellschaftlicher Zwang wird dahinter geargwöhnt und die Gefährdung des eigenen Willens, die persönliche Überzeugung und die Entscheidungen. Ich habe schon darauf hingewiesen, dass natürlich keiner dazu gezwungen wird, irgendwelche Bräuche zu tun, sondern ich kann das ja selbst entscheiden, dass darüber hinaus keiner von uns mit derselben Argument an die sonntäglichen Gottesdienstfeiern herangehen würde und sagen würde, ich werde ja gezwungen, am Sonntag zum Gottesdienst gehen, ich will keinen Brauch, ich will, dass wir einmal am Montag, einmal am Dienstag, einmal morgens, einmal abends Gottesdienst feiern, wäre ja vollkommen unsinnig. Wir würden auch schnell merken, dass Bräuche insofern praktisch sind, dass sie uns ja helfen, Dinge nicht immer wieder neu zu erfinden, uns an Lebensrhythmen zu gewöhnen. Beispielsweise am Sonntagmorgen, da weiß ich einfach, das ist so, kann mich darauf einstellen. Muss nicht immer wieder im Terminkalender nachgucken, ja, wann ist denn jetzt nun Gottesdienst in diesem Jahr, an dieser Woche? Und dann eben versuche, mich darauf einzustellen. Das sind natürlich auch andere Sachen, die wir haben. Meinetwegen unsere regelmäßigen Spendenüberweisungen. Vielleicht an die Bibelschule Brake oder an einen Missionar oder sonst jemanden. Können wir auch sagen, das ist ja Tradition, wie langweilig und wie öde. Nein, ich spende stattdessen lieber eines meiner Kunstwerke. Und dann können wir hier an der Bibelschule alle möglichen Kunstwerke aufstellen. Nicht? Also vielleicht einen umgekehrten Tannenbaum jetzt zu Weihnachten oder einen, dessen Blätter alle ausgerupft sind oder was weiß ich, wäre ja möglich. Und da merken wir, Traditionen können ja auch manchmal sinnvoll sein. Also insofern auch da würde ich mich eher dagegen wenden. Vielleicht kommen wir mehr zu inhaltlichen Auseinandersetzungen. Wenn wir sagen, Traditionen, okay, das kann hilfreich sein, das ist nicht so ein Problem für mich. Wie sieht das nun bei inhaltlichen Dingen aus? Zuerst einmal ist es so, dass in vielen Büchern und auch bei vielen Personen darauf hingewiesen wird, dass das Datum von Weihnachten sehr unsicher und ungenau sei. Also, dass die Festlegung des Weihnachtsfestes auf den 25. Dezember, und da hat ja Weihnachten ursprünglich begonnen, also nachdem man Weihnachten überhaupt im Dezember gefeiert hat. In der Vergangenheit hat es immer wieder Kritik gegeben, weil ja in der ersten Gemeinde, wenn wir in der Apostelgeschichte lesen, da lesen wir nicht direkt etwas von Weihnachten im Dezember. Zwar suchten die Theologen der Vergangenheit immer wieder nach Gründen, wo man nun das Geburtsdatum Jesu festmachen könnte, bis ins 18. Jahrhundert hinein, also das heißt noch bis vor 200 Jahren, waren sich die Menschen allerdings gar nicht so einig dabei. Deshalb müssen wir hier schon sagen, die Idee zu sagen, Weihnachten ist am 25. Dezember festgelegt worden, aus heidnischen Beweggründen, es muss von daher schon falsch sein, weil, wie gesagt, bis vor 200 Jahren sich die Leute gar nicht so einig gewesen ist, wann denn Weihnachten zu feiern sei und in verschiedenen Teilen Europas und weltweit natürlich Weihnachten oder die Geburt Jesu zu ganz unterschiedlichen Zeitpunkten gefeiert worden ist. Einige Daten wären der 20. Mai, der 28. März, der 2. April und der 19. April beispielsweise. Das sind jetzt nur 4 Daten, die relativ verbreitet gewesen sind. Oder denken wir nur daran, dass in der orthodoxen Kirche bis heute das Epiphaniasfest, nämlich am 6. Januar, viel wichtiger ist als Weihnachten, weil man sich da an die Fleischwerdung, an die Menschwerdung Gottes erinnert. Also auch da müssen wir sagen, diese Idee, dass die Christenheit einheitlich in einem großen Sündenfall am Anfang ihrer Geschichte vollkommen daneben gegriffen hat, um einfach heidnische Termine und Daten zu übernehmen, ist da nicht ganz stichhaltig. Es wird gesagt und darauf hingewiesen, dass die Bibel selbst ja kein Geburtsdatum Jesu nennt. Und da müssen wir wiederum sagen, dieser Hinweis ist richtig. Führt uns dieser Hinweis aber automatisch dazu, dass wir sagen müssen, deshalb dürfen wir kein Weihnachten feiern. Tja, es gibt hier andere Daten ebenfalls, wo wir sagen müssen, zum Beispiel das Osterfest. Das Osterfest wurde nach den Juden, nach dem Mondkalender ausgerichtet. Nach dem Mondkalender bedeutet aber, dass der sich jedes Jahr etwas verschiebt, das Osterfest. So müssen wir sagen, wenn wir uns an Ostern, an den Tod Jesu erinnern, an die Auferstehung, liegen wir fast immer historisch daneben, denn fast nie ist es der Tag, an dem Jesus wirklich gestorben oder auferstanden ist, sondern es ist ein willkürlich festgelegter. Denn selbstverständlich, das Jahr verschiebt sich ja, damit verschieben sich auch die Tage, wäre das Datum, dasselbe Datum, meinetwegen der 15. April wäre jetzt immer ein Sonntag, sondern das verschiebt sich ja. Also da merken wir, dass auch diese Illusion zu meinen, wir müssten das feste Datum haben und nur dann könnten wir feiern, würde praktisch alle anderen Feiertage, die wir im Jahr haben, ebenfalls über Bord werfen. Wir müssen uns auch die Frage stellen, ist das überhaupt notwendig? Könnte ich nicht durchaus berechtigt sagen, ich nehme einfach irgendein Datum und damit wäre ja jedes Datum in gleicher Weise gerechtfertigt. Ich könnte jetzt sagen, mir ist diese Sache einfach an sich wichtig. Und deshalb will ich einen Tag im Jahr nehmen, wo ich mich besonders an diesen Höhepunkt der Heilsgeschichte Gottes erinnern will. Und also von daher meine ich, dass der Grund, die Bibel nennt kein Geburtsdatum Jesu, ist zutreffend, spricht aber nicht von vornherein gegen ein selbst festgelegtes Datum. Oder ich könnte jetzt ja versuchen, wie das die ersten Christen getan haben, aus der Umwelt zu erschließen, aus den Bedingungen, die da beschrieben sind, in welcher Jahreszeit könnte das der Fall sein. Zum Beispiel, dass die Hirten auf dem Feld gesessen haben, dass sie nicht im Stall waren oder an der Berechnung astronomisch von dem Stern oder was weiß ich. Es gibt ja viele Vermutungen, die dann auf das ein oder andere, die ein oder andere Jahreszeit, so wie es in Israel hindeuten. Denn die Gedanken überhaupt zu haben, sich an die Ankunft Jesu zu erinnern, das halte ich ja durchaus für sinnvoll. Ein weiterer Hinweis ist, dass das Weihnachtsfest erst verhältnismäßig spät, auf den 15. Dezember, festgelegt worden ist. Das ist zum Teil richtig, zum Teil nicht richtig. Wir haben Hinweise schon bei Kirchenvätern aus dem 2. Jahrhundert, dass die Geburt Jesu, wie gesagt, jetzt nicht von der gesamten Christenheit, aber zumindest von einigen Christen im Dezember begangen worden ist, also dass sie sich bewusst daran erinnert haben. Allerdings wurde das Weihnachtsfest für einen Großteil der Kirche erst bei dem Konzil von Nizia im Jahr 325, also kurz nachdem Konstantin der Große das Christentum legalisiert hatte, wurde dann offiziell in einer Konferenz der Abgesandten der verschiedenen Gemeinden beschlossen, zu sagen, ja, wir wollen für die Gemeinden, die dort vertreten waren, Weihnachten am 25. Dezember feiern. Ich habe ja schon darauf hingewiesen, dass sich diese Entscheidung erst durchgesetzt hat vor ungefähr 200 Jahren. Bis dahin waren einander konkurrierende Auffassungen, die eben dazu geführt haben, dass man in verschiedenen Teilen der Welt unterschiedlich Weihnachten gefeiert hat. Aber immerhin müssen wir sagen, nicht ganz von Anfang an wurde das so gefeiert. Wir haben dann Berichte aus dem 4. Jahrhundert, dass in Gallien und Spanien eine Adventsliturgie existierte, also dass man genau die Tage festlegte, auch schon Wochen vorher sich auf das Weihnachtsfest vorbereitete. Das ist also keine ganz so junge Sache, auch wenn sie nicht von der ersten Christenheit stammt. Ursprünglich hatte man die Adventszeit auf 6 Wochen ausgedehnt und hatte dann eben in der anbrechenden 7. dann Weihnachten gefeiert. Diese 6 Wochen hatten sich hergeleitet von dem Schöpfungsrhythmus oder dem Wochenrhythmus, können wir auch sagen, also 6 Tage arbeiten, 7 Tage ruhen, also 6 Tage, 6 Wochen Vorbereitung und in der 7. Woche dann die Ankunft Jesu zu feiern. Später ging man dazu über, erst dann nach 3 und in einige Jahrhunderte später dann 4 Wochen Adventszeit zu haben. Die damaligen Theologen hatten dann eben auch versucht zu berechnen, wann genau die Ankunft Jesu gewesen sein soll. Sie gingen dann davon aus, dass der Sündenfall der Welt, also Adam und Evas vor 4000 Jahren im Paradies stattgefunden haben soll. Wir wissen ja, dass es da genaue Berechnungen, insbesondere dieses Bischofs Ascher, gegeben hat, nachdem dann überhaupt auch erst die Geburt Jesu im Nachhinein bestimmt worden ist. Aber das soll uns jetzt hierbei weniger interessieren. Generell würde ich sagen, dass also dieses Argument da auch wenig stichhaltig ist. Wir wissen, dass im 6. Jahrhundert wurde beispielsweise festgelegt, welche Bibeltexte zu Weihnachten gelesen werden sollten. Also man spricht ja von Perikopen in der Kirche, also von den Texten, die man liest. Ja. Dann wird häufig gesagt, dass also wir können uns jetzt die Frage stellen, warum wurde denn der 25. Dezember ausgesucht gegenüber den anderen Daten? Und da meine ich, dass insbesondere 3 Gründe dafür sprechen. Zum einen waren sich die Christen relativ früh sicher, dass die Verkündigung an Maria, also das heißt Erzengel Gabriel erschienen ist, das müsste irgendwann im Frühjahr gewesen sein. Und kirchengeschichtlich einigt man sich relativ schnell auf den 25. März. Da sollte das geschehen sein. Das ist schon bei frühen Kirchenvätern zu finden. Woher die das haben, können wir schlecht sagen, weil die natürlich auf manche Dokumente zurückgreifen konnten, die wir heute nicht haben. Wenn man dann eine 9-monatige normale Schwangerschaft ausrechnet, dann kommt man eben zum Dezember. Das wäre also relativ naheliegend. Das ist ein Argument, was auch von den Kirchenvätern immer wieder zitiert wird und angeführt wird. Das zweite Argument ist, dass der Kaiser Aurelian im dritten Jahrhundert nach Christus die religiöse Verehrung der Sonne besonders hervorgehoben hat. Man hat das Fest der unbesiegbaren Sonne gefeiert. Da gibt es dann auch hinterher die Idee, die Christen hätten sich davon vereinnahmen lassen und hätten deshalb diese Feier gemacht. Wir haben Quellen aus dieser Zeit, also schriftliche Überlieferungen von Christen dieser Zeit, die auch die Überlegung dieses Sonnenfestes in die Diskussion bringen. Allerdings sagen sie, dass sie gerade zu dem Zeitpunkt, wo im Römischen Reich die Sonne verehrt wurde, da wollten sie dem etwas entgegensetzen, um zu sagen, die wahre Sonne, das wahre Licht der Menschen ist nicht der Gott, den ihr anbetet, der Sohn Invictus, sondern das wahre Licht der Welt, das ist Jesus Christus. Jetzt können wir überlegen, hat das denn einen biblischen Bezug? Können wir sagen, dass das irgendwie biblisch gedeckt wäre, diese Aussage? Gibt es Bibelverse, die uns was sagen über Licht, über Sonne und Jesus? Zum Beispiel, ganz genau. Was noch? Das ist der typische Text, der auch zu Advent und zu Weihnachten gelesen werden. Das ist nämlich in Johannes Kapitel 1. Da steht ja, das Licht kam in die Finsternis und die Finsternis wollte es nicht und so weiter. Ne? Und da steht dann eben auch, dass Jesus das Licht der Welt ist und so. Es wird dann ganz ausgeführt. Also, dass der Begriff Licht und oder Gott wohnt in einem unzugänglichen Licht oder manche andere Dinge, wo wir sehen, also Gott, da ist Helligkeit, da ist Licht, das wird im Alten Testament beschrieben, die Gegenwart Gottes, und Jesus wird häufig im Vergleich dazu auch als Licht bezeichnet, der Welt. Insofern müssten wir sagen, dass hier die ersten Christen von diesen Aussagen der Bibel ausgegangen sind und gesagt haben, wenn hier jemand als Licht der Menschen verehrt wird, dann kann das nicht irgendein heidnischer Gott sein, sondern dann müsste das Jesus Christus sein. Und das hat auch dazu beigetragen, so zumindest die Zitate der Kirchenväter dann Weihnachten am 25. Festzulegen. Ja. Was hier bedeutet, dass man nicht sich nach dem heidnischen Kalender gerichtet hat, man hatte das ja unabhängig davon berechnet, aber man hatte bewusst dieses Datum genommen, um dann evangelistisch tätig sein zu können. Wir können das ähnlich sagen, wie vielleicht Elia die Priester dort auf dem Karmel sich versammeln lässt, die Priester der Astarte und des Baals, um dort ihrem Gott ein Opfer zu bringen. Da könnte ich jetzt ja auch sagen, ja, jetzt ist ein Feiertag der Astarte und der Baalpriester, denn die beten ja ihren Gott um Hilfe an, also dürfen doch nicht am selben Tag auch noch die Christen oder die Juden damals anbeten. Das wäre natürlich falsch. Hier ist es so, dass derselbe Ort gewählt wird, dass derselbe Zeitpunkt gewählt wird, aber gerade um zwei Kräfte einander gegenüberzustellen, zu sagen, wer ist jetzt der Stärkere, wer ist derjenige, auf den es eigentlich ankommt. Und hier wollten Christen den heidnischen Kult eher verdrängen, als dass sie den übernommen haben. Und das finden wir auch aus Predigten der damaligen Zeit, wo deutlich darauf hingewiesen wird, in Predigten, sie öffentlich davon gesprochen haben, nicht diesen Gott sollt ihr anbeten, sondern Jesus Christus, denn der ist das wahre Licht. Also man hielt nicht hinter den Berg damit, sondern hat das durchaus auch weiter übernommen, also weiter darauf hingewiesen. Es wird manchmal auch darauf hingewiesen, dass das Weihnachtsfest, der 25. Dezember, sei übernommen worden von germanischen Kultfeiern der Wintersonnenwende. Nun, zum ersten Mal müsste man darauf korrekterweise hinweisen, dass die Wintersonnenwende nicht am 25. Dezember, sondern am 22. Dezember stattfindet. Also, dass es, wenn es hier um eine Sonnenwendfeier geht, hätte man eigentlich ein anderes Datum wählen müssen. Darüber hinaus ist das auch insofern zweifelhaft, weil die Frühlingssonnenwende wird praktisch, also am 22. Juni, wird gar nicht irgendwie im christlichen Kalender berücksichtigt. Da müsste man sagen, wenn schon von den Germanen übernommen, warum hätte man denn im Winter das übernehmen sollen und im Frühjahr nicht? Und dann darüber noch sich mit den Tagen vertun und ein paar Tage verschieben. Das ist ziemlich unsinnig. Darüber hinaus müssen wir wissen, dass die Christen, wir haben ja gesagt, im Konzil zu Nicea wurde das Datum diskutiert und festgehalten, das erste Mal öffentlich. Und da waren die meisten Christen ja keine Germanen, sondern hatten im Römischen Reich gelebt. Die meisten Christen zu diesem Zeitpunkt lebten in Nordafrika, lebten in Palästina, also Israel, lebten in der heutigen Türkei, also Kleinasien, in Italien. Und in all diesen Ländern feierte man gar keine Wintersonnenwende, sondern das war ja etwas Typisches für die Kelten und Germanen in Nordeuropa. Die waren aber noch gar keine Christen. Also wie bitte sehr hätte die Kultfeier der Germanen, die man als Ausländer und Barbaren betrachtete, aus dem Ausland, wie hätte die die Christen im Römischen Reich stimulieren sollen, das Datum auf den 25. Dezember zu legen? Eine vollkommen unsinnige Argumentation, die natürlich nur Sinn hat, die später aufgebracht worden ist von Mitteleuropäern, von Deutschen, von Franzosen, die ja davon ausgegangen sind, das Christentum sei schon immer hier gewesen, was aber nicht der Fall war. Sondern zu dem Zeitpunkt, als dieses Datum festgelegt worden ist, gab es in Nordeuropa ja praktisch gar kein Christentum. Also gab es natürlich auch keine Beeinflussung dieses Termins. Ja. Dann, übrigens müssen wir sagen, dass diese Idee mit den Feuern, die aufgestellt werden, so öffentlich sind, ja so Weihnachtsfeuer auch, so ähnlich wie es Osterräder gibt, gibt es in einigen Gegenden auch Feuer, die angezündet werden, Weihnachtsfeuer auf den Höhen. Die sind nicht von den Germanen, das wird dann manchmal ja auch behauptet, sondern die sind eigentlich erst in der Zeit des Biedermeiers, das heißt im 19. Jahrhundert eingeführt worden, denn da hatte man, man spricht auch in der Literatur von einer sogenannten Lichterromantik. Also man hatte da eben so wieder das langsam entstand künstliche Lichter und man sehnte sich danach zu einer Natur und im Freien zu sein und so in so romantische Gefühle und die hatte man sehr stark mit Feuer in Verbindung gebracht. Denn in den Jahrhunderten vorher gab es diese Feuer zu Weihnachten nicht. Also müssen wir auch hier sagen, eine unmittelbar germanische Ableitung von diesen Feuerbräuchen gibt es nicht, denn als diese Feuerbräuche eingeführt worden sind, da war die germanische Religiosität schon seit etwa 1500 Jahren in Mitteleuropa tot. Also auch das hilft uns da nicht sehr viel weiter. Es wird dann auch bei den Zeugen Jehovas darauf hingewiesen, der 25. Dezember sei eigentlich der Geburtstag von Mithras gewesen. Mithras kennen jetzt vielleicht einige nicht, das ist so ein Mythos, den es im Römischen Reich gab und da gab es eine Mysterienreligion. Eigentlich kommt das aus Persien, diese Religion, und diesen Gott hatte man eben angebetet und dessen Geburtstag sollte nun auch am 25. Dezember sein. Es wurde in der im Römischen Reich gab es eine kleine Gruppe von Leuten, die das gefeiert haben und dann wird später vorgeworfen, die Christen hätten lediglich den Namen Mithras ausgetauscht gegen den Namen Jesu Christi. Allerdings muss man sagen, dafür gibt es keinen einzigen historischen Hinweis, also nirgends, dass irgendwo ein Christ sich mal darauf beziehen würde. Und wir müssen sehen, das war ein relativ kleiner Kult, der war nicht weit verbreitet. Die Christen hätten auch gar keinen Anlass, den Termin zu übernehmen, von irgendeiner kleinen Sekte. Stellen wir uns vor, wir wollen jetzt eine christliche Feier machen, würden wir uns dann erstmal umschauen nach dem, was weiß ich, die Zeugen Jehovas oder die Mormonen feiern? Wahrscheinlich nicht. Denn da gibt es ja auch öffentlich gar keinen Druck, der das fordern würde. Also da, das ist auch ziemlich unsinnig. Okay, ich springe mal hier ein bisschen. Ja. Was wir auch noch bedenken müssen, wenn darauf hingewiesen wird, dass der Weihnachtstermin am 25. Dezember festgelegt worden ist, ich habe ja schon das Datum genannt, das war im Jahr 325, es wird dann ja vielfach gesagt, die Christen hätten nun das von dem Römischen Reich übernommen. Jetzt müssen wir uns auch einfach einmal logisch fragen, inwiefern dieser Gedanke überhaupt stimmig ist. Ich habe gesagt, dass gerade kurz vorher wurde der christliche Glaube zur legalen Religion erklärt im Römischen Reich. Wann wäre es denn überhaupt nur denkbar, dass Christen heidnische Kulturgüter übernehmen? Das ist jetzt eine ernste Frage. Wann ist das denkbar? Stellen wir uns mal vor, wir sind in einer Umgebung, die Leute glauben alle etwas anderes, oder ein Großteil der Leute, und jetzt kommen wir in die Versuchung, naja, sollen wir nicht doch irgendwie etwas von deren Brauchtum übernehmen? Gab es ja zum Beispiel in der DDR, nicht? Da haben dann einige gesagt, ja, so Jugendweihe und so, sollen wir nicht vielleicht doch mit den Kindern und oder vielleicht dann am selben Datum oder eine selbe Feier oder sowas machen. Wann nur kommt dieser Gedanke überhaupt bei Christen? Genau, sagen wir mal, es ist ein starker äußerer Druck, wie in der DDR. Da kommt alle sagen, du musst das tun und irgendwann gebe ich unter dem Widerstand nach. Ja, okay, dann mache ich das innerlich, glaube ich noch, aber äußerlich richte ich mich dann danach. Das wäre ein Grund. Ja. Oder auch, wenn das eine Sache ist, die sehr lange schon verbreitet ist, was so eine tiefe Tradition, die werde ich gar nicht mehr los. Denke ich, besser gehe ich darauf ein und dann übernehme ich sie. Wir müssen sehen, aber all diese Überlegungen stimmen nicht auf die Situation der Christen, die das Weihnachtsfest festgelegt haben. Denn ich habe ja gerade erwähnt, in der ganzen Zeit, als sie verfolgt worden sind, dass das Heidentum stark war, als sie unterdrückt worden sind, da wurde das Weihnachtsfest noch nicht auf den 25. festgelegt. Hier könnte man doch sagen, gerade zu dieser Zeit, wenn die Christen sich schon anpassen, dann sollten sie sich doch anpassen, da wo es irgendwie noch einen positiven Gewinn bringt, da wo sie die Verfolgung einschränken könnten, da wo sie sich plötzlich nicht mehr unterscheiden zwischen ihrer Umgebung. Aber hier nehmen doch allen Ernstes Leute an, das sind Christen, die lassen sich verfolgen, die lassen sich umbringen sogar. Und das, weil sie keine heidnischen Bräuche übernehmen wollen, eben nicht opfern wollen für den Kaiser. Jetzt wird ihre Religion anerkannt, also legal, sie dürfen plötzlich als Christ frei auftreten. Und dann, wo kein Druck mehr ist, da sagen sie, jetzt übernehme ich die heidnischen Bräuche. Ist das nicht ein bisschen unsinnig, so eine Argumentation? Denn jetzt waren sie ja staatlich legitimiert. Sie hatten sogar den Kaiser hinter sich, der ihre Überzeugung vertreten hat. Wieso sollten sie jetzt überhaupt irgendeinen heidnischen Brauch übernehmen? Und wenn sie sich vorher umbringen lassen, wegen dem Glauben an Jesus Christus und all sowas, wieso sollten sie dann in solch einer Kleinigkeit wie einem Volksfest ihren Glauben preisgeben, wenn sie vorher so stark sind? Denn das sind ja dieselben Leute. Wir haben im Jahr 313 die Machtübernahme und wir haben nur 10 Jahre später die Festlegung von Weihnachten. Das heißt, das sind dieselben Leute, die das erlebt haben. Schwerste Verfolgung und plötzlich sollen sie sich vollkommen dem Heidentum angepasst haben. Das ist sehr unsinnig, zumal es keinen äußeren Druck gibt, dass sie das hätten tun müssen. Keinen sichtbaren Vorteil, weil zu diesem Zeitpunkt strömen die Leute in die Kirche hinein. Weil plötzlich der Kaiser, oh, wenn der oft für das Christentum ist, dann wollen die anderen auch in die Kirche hinein. Keine Unterdrückung mehr. Das Heidentum verließ immer mehr an Ansehen. Das Heidentum ist gar nicht mehr so attraktiv. Und dann sollten plötzlich die Christen kommen und sagen, ja, dieses nicht attraktive Heidentum, zu dem uns niemand zwingt, plötzlich übernehmen wir dessen Gebräuche. Vollkommen unsinnige Argumentation. Und wir finden auch gar keinen einzigen Hinweis, habe ich ja gesagt, in den damaligen Predigten oder in den damaligen Bezügen, die Kirchenhistoriker aufgeschrieben haben. Sondern das Einzige, was wir da finden, ist der Bezug darauf, wir wollen den Heiden in unserer Umgebung zeigen, nicht der Sol Invictus, nicht der Saturn, den man angebetet hat, der ist der wahre Gott, sondern Jesus Christus ist der wahre Gott. Das findet man immer wieder in den Predigten der damaligen Zeit. Also keine Anpassung, sondern ganz bewusste Abgrenzung zu demselben Zeitpunkt. Vielleicht so ähnlich, wie manche Christen das hier machen, zur Fastnacht. Nicht? Jetzt könnte ich auch kommen, nach 200 Jahren sagen, die Christen machen ihre Fastnachtsfreizeit, weil sie sich angepasst haben an Fastnacht. Und in Wirklichkeit, insgeheim, wollen die auch nur feiern und deshalb machen sie das. Wäre natürlich vollkommen unsinnig, sondern viele Christen, gerade in Hochburgen der Fastnacht, machen dort eine Freizeit, um dann nicht mit dem Getriebe zu tun zu haben oder um bewusst dem entgegenzuhalten, wir müssen uns nicht so billig vergnügen, wir haben etwas Besseres. Und noch viel stärker war das eben bei der ersten Kirche in dieser Auseinandersetzung gewesen. Also eine bewusste Opposition dabei. Man wollte den Heiden, mit dem man zu tun hatte, auf eine plausible Art und Weise den eigenen Glauben nahebringen. Darum ging es eigentlich bei der Festlegung des Termins. Also könnten wir sagen, die Festlegung des Termins war einerseits theologisch, sie war sicherlich auch missionarisch gedacht, eben die anderen Leute zu erreichen und auch den eigenen Glauben zu verteidigen, also apologetisch. Da hat man den Termin auf diese Art und Weise festgelegt. Jetzt vielleicht ein paar Gedanken zu allgemein, zu der Frage der Bräuche. Oder sind jetzt zu dem Termin erstmal Fragen oder Rückmeldungen oder so etwas? Weiß nicht, ist das einigermaßen klar mit dem Termin? Oder gibt es andere Argumente, die ihr bisher gehört habt, die eben gegen diesen Termin sprechen? Also das, was ich in der Literatur gefunden habe, ist eben also von Mithras, das sind die Saturnalien, das sind die römischen Feiern, das sind die Sonnenwendfeiern der Germanen und solche Sachen. Und das ist alles eben historisch gesehen nicht zutreffend. Ja, sonst kommen wir dazu, die heidnischen Bräuche überhaupt. Also, Natürlich ist es so, dass im Laufe der Zeit verschiedenste Weihnachtssitten aufeinander trafen. Da gibt es zuerst einmal die vor- und außerchristlichen Vorstellungen, denn natürlich haben die Leute auch irgendetwas, ah ja, noch einen Gedanken, den muss ich nachschieben, fällt mir gerade ein. Übrigens, wer das nachlesen will, viel ausführlicher, habe ich das ja auch, was ich aufgegeben in meinem Buch, in der Kursbeschreibung angegeben habe, habe ich das ja auch in einem Buch, was ich dazu geschrieben habe, ausgeführt. Verschiedenen historischen Werken nachgeschaut über das Römische Reich. Und festgestellt, dass es im Römischen Reich, je nach Historiker, jährlich etwa zwischen 152 und 176 Festtage, offizielle Festtage gegeben hat. Das ist eine ganze Menge, ne? Würde sich ja mancher von uns auch wünschen, zumindest wenn wir an jedem der Tage frei haben. Und jetzt müssen wir uns dabei natürlich die Frage stellen, wenn jetzt die Christen mal willkürlich irgendein Datum herausgegriffen hätten, um die Geburt Jesu zu feiern, wie groß wäre denn die Wahrscheinlichkeit, dass sie irgendeinen römischen Feiertag getroffen hätten? Also die Wahrscheinlichkeit ist ja ungefähr 50 zu 50 bei so vielen Feiertagen. Manche der Feiertage waren auch mehrere, also manche feiern waren mehrere Tage noch, nicht? Aber wenn wir mal so ein Durchschnittsdatum nehmen, 160 Tage, dann sind wir fast die Hälfte der Tage war irgendeine Feier. Das heißt, rein statistisch ist es auch so, dass man das Argument immer anführen könnte. Irgendwann haben die Römer an diesem Tag auch mal eine Feier gehabt. Und insofern kann man natürlich sagen, das ist zum 25. Das wäre aber genauso, wenn sie am 1. Januar oder am 5. April gefeiert hätten. Und da hatten die Römer auch Feiern gehabt. Also insofern müssen wir sagen, auch dieses Argument ist natürlich hinfällig. Und man sagt, hier ist ein ganz besondere Feier, denn im christlichen Kalender, da haben wir drei große Feiern. Weihnachten, Ostern und Pfingsten. Aber im römischen Kalender gab es eben wesentlich mehr. Und insofern ist die Wahrscheinlichkeit, die rein zufällige Wahrscheinlichkeit, dass man solch einen Tag trifft, natürlich auch viel größer. Also, die Weihnachtssitten, habe ich gesagt, die haben sich vermischt. Erst einmal die vor- und außerchristlichen. Dann auch diejenigen, die durch das Christentum entstanden sind, also durch die Verbreitung des christlichen Glaubens, und diejenigen, die dann neu entwickelt worden sind im Laufe der Zeit. Viele der frühen Bräuche entstammen nicht unbedingt dem heidnischen Kulturgut, sondern einfach dem normalen Jahresablauf. Es ist ja ganz klar, dass die Leute im Winter mehr Kerzen angezündet haben, einfach weil es dunkel war. Und man hatte eben keine elektrische Deckenbeleuchtung, also musste man Kerzen anzünden. Dass natürlich die Leute sich im Winter nach dem Frühjahr gesehnt haben, ist auch relativ klar. Dass es bestimmte Speisen im Winter mehr gegeben hat, einfach weil man gerade die Ernte vorbei gehabt hat. Und dann eben auch diese Sachen machen konnte. Man konnte sie ja nicht das ganze Jahr überkaufen, ist auch klar. Und dass sich dadurch viele Bräuche entwickelt haben, die weder mit dem Heidentum noch mit dem Christentum zu tun haben, dürfte ziemlich offensichtlich sein. Darüber hinaus gibt es natürlich auch tatsächlich manche Bräuche, die wir mehr oder weniger ablehnen müssen. Dazu gehören eine ganze Menge Losbräuche, also wo man lost, was wird in der Zukunft so passieren, wie erfahre ich, wen ich möglicherweise heiraten soll oder nicht oder darf oder werde ich eine gute Ernte im nächsten Jahr haben. Das sind ja alles abergläubische Dinge, die sind häufig auch mit Weihnachten verbunden, sind auch mit Neujahr verbunden, nur haben die nichts mit Weihnachten an sich zu tun, sondern diesen Aberglauben gab es natürlich das ganze Jahr über. Das sind nicht ursprüngliche Weihnachtsbräuche. Ja. Okay. Ja, das, was jetzt als nächstes angeführt wird, ist erst einmal, dass gesagt wird, vielfach gibt es eine Ähnlichkeit zwischen heidnischen Bräuchen und zwischen christlichen Bräuchen. Das Argument, was man häufig findet, zu sagen, die Germanen, die haben das doch auch gemacht. So oder so. Zum Beispiel die Germanen, die haben doch auch einen Baum aufgestellt. Die Germanen, die hatten doch auch diese oder jene Nahrungsmittel gehabt. Die Germanen hatten doch auch, das wäre jetzt das Datum, was wir besprochen haben, an diesem Tag eine Feier gehabt. Also, es wird daraus geschlossen, weil es eine Ähnlichkeit der Bräuche gibt, deshalb sind die auch voneinander abhängig und sind voneinander abgeschrieben oder übernommen worden und deshalb müssen wir diese Bräuche ablehnen. Was sagen wir dazu? Ist das ein stichhaltiges Argument? Nehmen wir mal an, das habt ihr sicherlich schon gehört, wird gesagt, die Germanen hatten Tannenzweige bei sich aufgehängt oder Weihnachtsbräuche aufgehängt. Das tun die Christen heute auch. Deshalb muss es sich hier um einen heidnischen Brauch handeln. Das ist ja auch häufiges Argument. Was sagen wir erstmal, ohne zu sehen, wie ist die Geschichte des Weihnachtsbaums, die werde ich alle später mal erklären, sondern was sagen wir generell zu diesem Argument? Ist das stichhaltig oder nicht? Ja, vielleicht mache ich euch das ein bisschen einfacher. Dann frage ich euch, wenn ihr ein Hakenkreuz seht, woran denkt ihr? Das wird ja nicht schwierig sein, oder? Ja. Naja, woran denkt ihr normalerweise? Ja, das ist jetzt schon interpretiert. Aber woran denkt ihr erstmal? Natürlich, an Hitler, Nationalsozialismus. Weil das ist das Symbol. Ja, aber jetzt könnte ich euch sagen, nein, das ist richtig. Das Hakenkreuz kommt ja gar nicht von Hitler. Wenn ihr euch ein bisschen mit dem Hinduismus auseinandersetzt, das Hakenkreuz ist eigentlich ein uraltes hinduistisches Zeichen für das Leben, für die Sonne und so. Das, ich habe sogar interessanterweise, weiß nicht, wie es dahin kommt, bei einer Ausgrabung in Israel ein Hakenkreuz gesehen, was da abgebildet ist. Also lange bevor Hitler auf die Idee gekommen ist, das für seine Organisation zu missbrauchen. Jetzt müssten wir sagen, ja, was bedeutet das? Bedeutet das, dass die Nazis eigentlich Hinduisten waren? Ja, oder wie gehen wir damit um? Oder müssten wir sagen, ja, dann hat das doch eigentlich mit Nationalsozialismus gar nichts zu tun. Deshalb müssen wir uns gar nicht aufregen. Wenn wir ein Hakenkreuz an die Wand geschmiert haben, dann sagen wir, ach, das ist multikulturell, das sind bestimmt ein paar Hindus, die haben das dahin gemalt. Oder? Ganz genau. Nur, du sagst jetzt Glauben, ich möchte es noch anders sagen, es kommt auf die Interpretation drauf an. Was verbinde ich ganz bewusst mit diesem Symbol? Als Hitler das erste Mal mit dem Hakenkreuz aufgefallen ist, da wussten die meisten Leute das nicht einzuordnen, weil die meisten Deutschen kannten den Hinduismus nicht, kannten das Symbol auch nicht. Und dann hat er es immer wieder für sich in Anspruch genommen und immer wieder propagiert auf den Tafeln, als Signet über drauf. Und plötzlich ist das so tief eingeprägt, dass alle das direkt mit dem Nationalsozialismus verbinden. Aber da müssen wir sehen, das ist natürlich eine bewusst geschaffene Brücke. Das Symbol selbst sagt nichts über Nationalsozialismus aus. Denn in Indien sagt das, denkt keiner daran, wenn er ein Hakenkreuz sieht. Also das heißt, wir merken, hier ist eine zusätzliche Verknüpfung, eine Interpretation. Und das Wichtige bei dem Symbol ist nicht das Symbol an sich, sondern ist die Interpretation. Und genauso müssten wir uns jetzt auch sagen, wenn die Germanen einen Tannenbaum hatten und wenn wir einen Tannenbaum haben, dann ist das Wichtige, ich gehe auf die Geschichte ja noch ein, nicht, und sage, dass das gar nicht miteinander zu tun haben kann, aber selbst wenn ich jetzt das nur rein äußerlich sehe, muss ich sagen, das ist kein Argument, sondern ich muss sagen, was verbinde ich denn mit dem Tannenbaum? Wenn ich den bewusst anders interpretiere, als ein Germane das tut, ja dann muss da gar keine Verwandtschaft bestehen. Mit demselben Argument könnte ich ja sonst auch sagen, wir dürfen uns nicht taufen lassen. Denn Untertauchen gibt es schon lange vor dem Christentum, zum Beispiel auch im Hinduismus. Hindus gehen regelmäßig einmal im Jahr zum Ganges und lassen sich dort untertauchen, um ihre Sünde loszuwerden. Weil der Ganges ist ein heiliger Fluss und dann schwemmt ihre Sünde mit weg. Da müssen wir sagen, das ist ja ganz ähnlich wie die Taufe. Dann haben wahrscheinlich die ersten Jünger die Taufe abgeschaut bei den Hindus. Oder vielleicht, wenn es nicht ganz so schlimm wäre, und das ist ja sogar zutreffend, haben sie es nämlich abgeschaut von den Juden. Die Juden haben nämlich ein Tauchbad, in dem sich die Leute, die sich kultisch verunreinigt hatten, immer wieder untergetaucht haben. Zum Beispiel eine Frau musste jeden Monat nach ihrer Periode in ein Tauchbad reingehen und musste sich dann kultisch erstmal reinigen. Finden wir ganz genaue Anweisungen in den 5 Büchern Mose dazu. Wenn du einen Toten angefasst hast, musst du auch erstmal ein Tauchbad nehmen, nach ganz bestimmten Riten. Und das ist ja das Vorbild. Deshalb hat ja auch zum Beispiel Johannes der Täufer schon vor Jesus getauft. Und deshalb wurden aber trotzdem manche hinterher nochmal getauft, in der Taufe nicht des Johannes, sondern in der Taufe Jesu. Hier merken wir, das Entscheidende ist nicht das Symbol, nämlich dass jemand untergetaucht wird ins Wasser, sondern das Entscheidende ist, was wird mit dieser Handlung bewusst verbunden? Das Abwaschen meiner kultischen Verunreinigung, weil ich jemanden angefasst habe, das muss immer wiederholt werden. Oder die Bereitschaft zur Buße, wie bei Johannes, oder eben das Gestorbensein, das Auferstehen mit Jesus Christus. Noch schlimmer wissen wir, dass im Römischen Reich, in der damaligen Umwelt, gerade in den Mysterienkulten, es auch Tauchbäder und Taufbäder gegeben hat, wo sich diese Person mit dem Gott identifiziert hat. Zum Beispiel Osiris, Isis und Osiris-Kult. Da gab es so ähnliche Praktiken. Da müssten wir sagen, ja, genau das Gleiche, also bedeutet er das Gleiche. Kritische Theologen haben das immer wieder getan, haben gesagt, das haben die Christen nur abgeschaut aus ihrer Umgebung. Aber das Entscheidende ist ja nicht das Symbol an sich. Denn das ist ja relativ naheliegend. Wenn irgendeine Religion, wenn irgendjemand ein Symbol sucht, was für ein Symbol würde man wohl wählen? Also ich stell mal vor, ihr wollt eine neue Religion gründen. Was für eine Art von Symbol würdet ihr wohl wählen? ist nicht ein bestimmtes, sondern was müsste das erfüllen zum Symbol? Es muss ansprechend sein, ja. Es muss relativ leicht verständlich sein. Es muss relativ weit verbreitet sein. Also wenn ich jetzt beim Abendmahl sage, meinetwegen vor 100 Jahren hätte ich das Abendmahl eingeführt, jetzt hätte ich gesagt, ja, also zum Abendmahl, da müsst ihr eigentlich eine Kiwi nehmen. Die Leute wüssten gleich, Kiwi, was ist denn das? Und dann merkt ihr, dass das Symbol würde nicht durchschlagen. Wenn, dann muss man ein Symbol nehmen, was der Alltagswelt der Menschen entspricht, womit jeder etwas anfangen kann, was auch emotional positiv besetzt ist. Und deshalb ist es kein Wunder, dass in fast allen Religionen zum Beispiel Brot benutzt wird für heilige Riten. Wasser benutzt wird für heilige Riten, weil das sind grundsätzliche Dinge, die man immer wieder braucht. Und das ist auch nicht das Problem, sondern das Problem ist eben, wie wird es interpretiert, wie wird es richtig verstanden? Darauf kommt es an. Zum Beispiel auch beim Abendmahl. Da sagt Paulus in 1. Korinther 11, es gibt manche, die haben das Abendmahl genommen, aber sie haben es nicht unterschieden vom normalen Essen. Das heißt, sie haben genau dasselbe getan wie die anderen auch, aber sie haben es nicht richtig interpretiert, sie haben es nicht bewusst begangen und deshalb sind sie krank oder manche sind gestorben. Da merken wir, das Entscheidende beim Abendmahl ist nicht, dass ich das Brot und den Wein trinke, sondern wie ich dabei zu Gott stehe, das ist das Entscheidende. Das heißt, wie ich es interpretiere, aus welchen Gründen ich das mache, das ist das Entscheidende. Oder wir sehen im Alten Testament, die Propheten kritisieren häufig und die sagen, ja, ihr bringt eure Opfer, ihr macht eure Gebete in dem Tempel, aber das, was ich eigentlich will, ist das Opfer eures Herzens. Da merken wir auch, es kommt nicht darauf an, die äußerlichen Riten zu tun, sondern wie ich es interpretiere, wie ich dazu stehe. Und das ist natürlich genau das Gleiche für heutige Bräuche, sei es welche, die in der Bibel genannt sind, oder sei es neue, die ich erfinde. Es kommt darauf an, was verbinde ich damit? Wie kopple ich das miteinander? Und das machen die alle Werbestrategen. Irgendwie Werbestrategen versuchen, ein Gesicht, eine Person, einen Satz so eng an ihr Produkt zu binden, dass man sofort, wenn man das hört, denkt man auch an das Produkt. Und so könnten wir sagen, ist es dann ja auch mit vielen christlichen Symbolen gegangen. Erstmal die, die in der Bibel stehen. Also wenn ihr vor 100 Jahren jemanden gefragt hättet, meinetwegen bei Weihnachtsbräuchen, wie ist der Weihnachtsbaum heidnisch? Die meisten Leute hätten euch gesagt, nein, das ist christlich. Warum? Weil der ganzen Umgebung, in der sie aufgewachsen sind, hat kaum jemand behauptet, dass das heidnisch sei. Also sind sie selbstverständlich davon ausgegangen, dass es christlich. Darüber hinaus, warum haben wir denn das dann so stark in Frage gestellt? Ich werde das später noch mal ausführlicher behandeln. Das hat sehr stark mit dem Nationalsozialismus zu tun. Denn der Nationalsozialismus wollte das gesamte Christentum germanisieren und damit auch alle christlichen Bräuche germanisieren. Und erst im Nationalsozialismus wurde sehr stark darauf Bezug genommen, dass ursprünglich der Weihnachtsbaum, all die anderen Bräuche heidnisch seien. Und die vielen Christen, die damals gelebt haben, haben das unkritisch aufgenommen und nachdem hat das Nationalsozialismus einfach weiter als Gedankengut weitergetragen. Denn wir wissen ja, die deutschen Christen gab es da, Jesus sollte eigentlich ein Arier sein, diese Sachen hat man dann etwas fallen lassen, aber andere Propaganda-Lügen der Nationalsozialisten hat man einfach übernommen. Es sollte ja ein deutsches, ein germanisches Christentum geben und dafür wurden natürlich auch alle Bräuche germanisiert. Obwohl sie das ursprünglich gar nicht waren, aber hier merkt man, wie stark die Propaganda, das heißt, das, was ich damit verbinde, hinterher dafür wirkt, wie ich etwas einsetze und warum ich etwas tue. Und insofern müssten wir sagen, dass die reine Ähnlichkeit von Bräuchen bei weitem nicht dazu führt, dass sie deshalb auch wirklich miteinander verwandt sein müssen oder dass sie auch dieselbe Bedeutung haben. Wir könnten ja in einer ähnlichen Weise dann auch sagen, weil sich Katholiken am Sonntag treffen und wir nicht unbedingt Mitglieder der katholischen Kirche sind, und die tun das ja schon länger als wir, weil die meisten unserer Gemeinde sind ja jünger. Deshalb ist das bestimmt abgeschaut von den Katholiken und deshalb dürfen wir das nicht mehr tun. Wäre ja dieselbe Argumentation, oder? Oder wir müssten sagen, die Zeugen Jehovas, die gehen an die Haustüre, um da zu missionieren. Also dürfen wir das nicht mehr tun. Sonst werden wir ja verwechselt mit denen. Oder wir müssten sagen, die Neuapostolischen, die feiern das Abendmahl. Also dann werden wir nachher verwechselt. Vielleicht haben wir das ja sogar von ihnen übernommen. Ja, dann dürfen wir das auch nicht mehr tun. Also da merken wir, das ist problematisch. Wer ist denn da von wem abhängig? Muss es überhaupt eine Abhängigkeit geben? Und wir müssen sagen, trauen wir doch den Christen zu, dass die auch selbst etwas kreativ gewesen sind und selbst Bräuche erfunden haben, ohne gleich an irgendwelche Heiden zu denken. Also bei vielen Dingen, die ihr selbst erfindet, da kann ich euch wahrscheinlich bei vielen Dingen sagen, das haben früher auch schon Leute getan. Aber möglicherweise wisst ihr von den Leuten gar nicht. Und das heißt ja nicht, dass automatisch, weil die das auch getan haben, ihr das von denen abgeschaut haben müsst. Und insofern müssen wir auch den Weihnachtsbräuchen zubilligen. Wenn es eine Ähnlichkeit gibt, dann müssen wir erstmal feststellen, gibt es wirklich eine Verbindung? Also gab es irgendwann mal Christen, die haben gesagt, ja, da gibt es die heidnischen Bräuche, die wollen wir übernehmen und aus welchen Gründen auch immer und praktizieren die jetzt und führen die so insgeheim in die Kirche ein. Gab es das? Gab es da irgendwie eine überfließende, wenn das nicht historisch belegt ist, können wir das auch nicht behaupten. Wenn gar diese Bräuche erst Jahrhunderte später entstanden sind, die christlichen, wird die Verwandtschaft immer unwahrscheinlicher. Solche Verwandtschaften, die gibt es auch in anderen Bereichen. Da gibt es einige Verschwörungsbücher, die dann sagen, eben, dass meinetwegen die Anbetung Mariens hat mit Isis und Osiris zu tun oder so, eben weiblichen und Muttergottheiten, die man in Ägypten und im Römischen Reich verehrt hat. Da muss man sagen, das ist ziemlicher Unsinn. Es gibt auch gar keinen Bezug, außer, dass es in diesen Büchern immer wieder schöne Illustrationen gibt, wo dann eben eine Isis mit dem Osiris auf dem Schoß sitzt oder eben ägyptische Gottheiten oder, aber das gibt es natürlich fast in jeder Religion. Also ihr könnt durchgehen, in welcher Religion auch immer. In den großen Religionen gibt es überall Muttergottheiten, weibliche. Das ist aber auch kein Zufall. Man müsste ja sagen, ja, wenn es manche Götter gibt, die männlich dargestellt werden, wieso sollten die Leute nicht ohne irgendwelche Verbindungen auf die Idee kommen, dass es auch weibliche Gottheiten geben könnte? Und warum sollten die nicht auch Kinder haben? Ich meine, rein menschlich gesehen. Weil die meisten Götter, die Menschen sich erfinden, lesen wir von Römer 1, die sind eben nach dem Vorbild des Menschen gemacht, also nach seinem Abbild. Und die Menschen bekommen Kinder, warum sollen die Götter das nicht auch tun? Also von daher ist keine direkte Einfluss, der ist nirgends erkennbar, sondern ist einfach ein Grundgedanke, der ganz normal menschlich ist, der wird dort auch wieder aufgenommen. Dass natürlich deshalb die Verehrung von Maria als Mutter Gottes falsch ist, das sei hier gar nicht in Frage gestellt. Nur hat dieses Falschsein nichts damit zu tun, dass irgendwelche heidnischen Bräuche übernommen seien dabei, sondern das ist eine dumme Idee, auf die sind die Christen selbst gekommen. Also da braucht es gar keine Heiden dafür. Dass natürlich in heidnischen Ländern, in denen man auch Muttergottheiten angebetet hat, das hinterher auch übernommen worden ist und vermischt worden ist, wie zum Beispiel in Germanien, das ist natürlich ziemlich klar. Wenn man diese Idee hat und ich komme in irgendein Land und da gibt es schon eine Muttergottheit, dass dann viele heidnische Leute auf die Idee kommen, das könnte dasselbe sein, das ist ziemlich klar. Aber das hat nichts damit zu tun, wie das ursprünglich entwickelt worden ist, sondern wie mehr, wie es dann auch später aufgenommen wird. Okay, man sagt dann auch, dass es eine fehlende Übereinstimmung der Bräuche mit der Bibel gäbe. Also wird beispielsweise gesagt, dass diese Bräuche in der Bibel ja gar nicht erwähnt werden oder dass im Neuen Testament ja gar nicht gefordert wäre, irgendwelche Bräuche einzuhalten. Hierzu müssen wir sagen, natürlich, es ist ja auch keine geistliche Regel, wo ich nur sagen würde, wenn du Christ bist, dann musst du Weihnachten feiern. Aber umgekehrt ist diese Argumentation natürlich sehr hinfällig, einfach davon auszugehen, dieser Brauch ist in der Bibel nicht erwähnt, also halte ich ihn nicht. Wenn wir danach vorgehen, dann müssten wir unser alltägliches Leben ziemlich einschränken. Dann müsste ich jetzt beispielsweise sagen, müsst ihr heute Abend auf euren Esel nach Hause reiten oder so, weil natürlich in der Bibel nichts von der Sitte steht, dass man mit dem Auto fährt. Oder es steht auch nichts von elektrischem Licht, sondern da steht bloß von Öl, Lampen und Kerzen und so weiter. Wenn wir dann bibeltreu sein wollen, wie ich sagen wollte, müssten wir das auch ausschalten. Oder vielleicht, wenn wir das Ganze mehr auf den christlichen Gottesdienst beziehen, dann müssten wir sagen, dürfen wir keine Gebetshaltung mehr einnehmen, indem wir die Hände halten, weil das eine typisch germanische Gebetshaltung gewesen ist. Ihr werdet nirgends in der Bibel irgendeine Stelle finden, wo die Leute mit gefalteten Händen gebetet haben. Das ist germanisch. Also müssen wir das jetzt auch fallen lassen. Ich sage nicht, dass ihr das machen müsst, braucht auch kein schlechtes Gewissen zu haben, dass ihr deshalb ungläubig oder Heidendiener seid, weil ihr mit gefalteten Händen betet. Auch der geneigte Kopf ist nicht unbedingt biblisch, sondern meistens wurde das Gesicht aufgehoben zum Himmel oder so. Meistens, da muss man halt den Charismatikern recht geben, hat man so gebetet in dem Alten Testament. Oder flach auf der Erde oder kniend. Aber so, das gab es nur bei den Germanen. Und da sind wir denen treu geblieben, nicht? Haben das bis heute weiter übernommen. Und wie schlimm sind die Gemeinden dann unterwandert? Nein, ich habe euch ja gesagt, die Bedeutung ist heute vollkommen, hat sich gewandelt. Kein Mensch denkt mehr daran, ihr wahrscheinlich auch nicht, bis ihr hergekommen seid, es sei denn, ihr habt das vorher mal gehört oder gelesen. Das heißt, wir können das durchaus machen, weil wir dem eine andere Bedeutung gegeben haben, die durchaus sinnvoll ist. Oder der ganze Gottesdienstablauf, den wir haben, der ist ja so in der Bibel nicht genannt. Also, dass man da eine Austauschzeit haben, wo so steht das. Oder dass man eben da so eine Kindergeschichte im Gottesdienst haben muss oder so. Oder wo steht das? Das sind einfach Gebräuche, die wir uns überlegen und die sind nicht in der Bibel, aber die können ja trotzdem sinnvoll sein. Und so müssen wir uns die Frage stellen, sind diese Bräuche christlich interpretiert? Sind die verständlich? Haben die auch einen geistlichen Zweck, den sie erreichen können? Und wenn das erfüllt ist, dann können wir sagen, können wir durchaus auch zusätzliche Bräuche erfinden, die unser geistliches Leben stärken, uns helfen können, im Alltag uns an bestimmte Dinge zu erinnern. Natürlich sollten wir dabei dann eben auch deutlich machen, welche Interpretation wir damit verbinden. Es wird dann auch darauf hingewiesen, dass bestimmte Bräuche uminterpretiert worden sind. Da habe ich ja schon etwas dazu gesagt. Das will ich hier mal überspringen. Vielleicht nur der Hinweis darauf, in vielen Büchern findet ihr, dass das Weihnachtsfest die Bräuche des Julfestes übernommen hätte. Ich weiß nicht, ob ihr das mal gehört habt. Julfest, wohl insbesondere in Skandinavien wird das zum Teil heute auch begangen. Und da gibt es einige heidnische Bräuche, da gibt es dann auch Tannenbäume. Ich habe nachgelesen bei Historikern, die sich damit auseinandergesetzt haben, auch Völkerkundlern. Die haben nachgewiesen, dass das Julfest oder die Bezeichnung Jul überhaupt erst im 14. Jahrhundert auftaucht. Das heißt, nachdem der christliche Glaube sich in Mitteleuropa und selbst in Skandinavien schon lange festgesetzt hatte, taucht dieser Begriff auf. Und erst seitdem werden diese Tannenbäume in Skandinavien aufgestellt zu Weihnachten. Warum? Nämlich eigentlich ist der Spieß genau umgekehrt gedreht. Das heißt, es gab eine immer stärkere Missionierung in Skandinavien und dann waren einige heidnische Fürsten und die haben sich gesagt, nein, das Christentum wird uns zu stark, jetzt übernehmen wir christliche Bräuche, interpretieren sie heidnisch, um die Leute, die ja gerne Weihnachten feiern wollen, dann eben beim Heidentum zu halten. Das ist heute relativ eindeutig. Also, wie wissen wir, 14. Jahrhundert, Weihnachten gab es mit seinen Bräuchen schon lange vorher. Das ist das, was historisch belegt ist. Aber dann wird schnell gesagt, also da gibt es eben diese Skandinavier, die haben das so und so, das stimmt. Aber die haben es abgeschaut von christlichen Bräuchen. Im Nachhinein. Wer das nachlesen will, kann ich das ebenfalls dann noch sagen. Also hier keine Germanisierung des Christentums, sondern eher eine Christianisierung des Germanentums, wenn man das so nennen will. Bräuche werden eben da bewusst uminterpretiert, um sie für heidnische Zwecke zu benutzen. Ja, auch wenn Bräuche direkt übernommen werden, das wird ja auch vorgeworfen, dann würde ich sagen, auch das ist ja durchaus möglich, wenn ich dem eine ganz neue Bedeutung gebe. Also beispielsweise Kirchenbauten. Wenn ihr eine Kirche seht, woran denkt ihr normalerweise? Bitte? Holz, Glocken, ja. Kreuz, okay, ja, Kreuz, Entschuldigung. Kreuz, Glocken, klar, ja. Ja, in der Kirche denkt ihr an, genau, an so ein Gebäude und damit verbindet ihr wahrscheinlich christliche Religion. Also normalerweise gehe ich davon aus. Jetzt wird es euch vielleicht überraschen, dass eigentlich die Kirchen sind nachgebildet einem einer kaiserlichen Audienzhalle. Denn genau die Gebäude, diese Basileia, wie man die ursprünglich gebaut hat, waren nach der Architektur, nach ihrem Aufbau abgeguckt, wie die Römer vorher, also die römischen Kaiser, ihre eigenen Audienzhallen gebaut hatten. Eben da, wo der Altar steht, da steht dann der Thron des Kaisers, und das hat man eigentlich alles übernommen. Oder ich könnte euch fragen, was verbindet ihr mit der Orgel? Ja, also für manche ist das ja der Inbegriff von Kirchenmusik überhaupt. Manche würden sich vielleicht denken an Johann Sebastian Bach und seine Komposition für die Orgel und so weiter. Ist ja auch alles sehr schön. Das stimmt ja durchaus auch. Allerdings müssen wir sagen, die Orgel wurde weder von Christen erfunden, noch wurde sie ursprünglich in Kirchen gespielt. Sondern die erste Orgel in Mitteleuropa, die überhaupt aufgebaut worden ist, ist Karl dem Großen geschenkt worden. Und sie ist Karl dem Großen geschenkt worden. Sie wurde vorher im heidnischen Ritual gebraucht oder für die Kaiserverehrung eingesetzt. Also es war eigentlich ein kaiserliches Instrument, was ja sehr teuer war und aufwendig war. Und deshalb schenkte man es dem Karl dem Großen sozusagen als Anerkennung für seine wichtige Position in Europa. Und ihm gefiel das ganz gut und er führte das nach und nach ein, sodass in den folgenden Jahrhunderten immer mehr Kirchen, also ab dem Jahr 800, sich dann mit Orgeln ausrüsteten. Und heute steht es als Synonym für Kirchenmusik überhaupt. Übrigens, wenn wir die Musik anschauen, dann müssen wir sagen, dass die ursprüngliche Musik der ersten Christen sah vollkommen anders aus. Selbst noch in der Zeit der Reformation hatte Calvin gesagt, man dürfe nichts anderes singen als die Psalmen, weil man dürfe ja nicht anderes singen, wenn man zu Gott spreche, dann dürfe man ja nur die Worte benutzen, die er selbst gegeben hatte und nicht irgendwelche menschlichen Worte, weil die ja unrein seien aus menschlichen Überlegungen, könnte man alles so begründen. Und so war die Kirchenmusik, hat man sich lange Zeit dagegen gewehrt, was anderes zu singen außer Psalmen. Also da war nicht mal die Lieder von Paul Gerhardt, die waren ja noch nicht geschrieben und so, sondern da hat man die auch abgelehnt. Also nur Bibeltext, nicht zu singen. Und da müssen wir sehen, dann sind wir heute weit davon entfernt. Müssen wir sagen, sind die jetzt auch alle nicht christlich? Weil Augustinus, weil Calvin, weil Luther zum Teil, Luther war nicht ganz so radikal, aber weil sie sich dagegen gewehrt haben. Mehrstimmigen Gesang wurde abgelehnt, weil der heidnisch sei. heutzutage, tja, wenn irgendwie eine Kirchenchor mehrstimmig singt, hat man eigentlich kein Problem damit. Da merken wir sehr schnell, wie auch hier, es werden heidnische Ideen, Bräuche, Architektur, Musikinstrumente, Musikstile werden übernommen, um die christliche Botschaft zu verkündigen. Und Christen sehen darin kein Problem und wir sehen heute auch kein Problem, weil heute hat sich das vollkommen von dem heidnischen Hintergrund gelöst. Also auch hier müssen wir sagen, selbst das Übernehmen eines heidnischen Brauches ist kein Problem, wenn deutlich gemacht wird, dass ich den Brauch, aber nicht den Inhalt dabei übernehme. Gut. Es gibt dann auch noch andere Hinweise, da habe ich seltsame Sachen gefunden, wie dass eben in Asien da irgendwelche Götter, also in Korea wurde darauf hingewiesen, da wurde dann gesagt, generell argumentiert, ja, es ist so schlimm, dass alle Leute auf der Welt Weihnachten feiern. Aber die Leute wissen alle nicht, warum sie das tun. Da wird gesagt, ja, in China und in Korea und in Vietnam, überall wird Weihnachten gefeiert. Und die Leute wissen nicht, warum sie das tun. Und da wird gesagt, weil diese Leute Weihnachten feiern, ohne es zu wissen, warum das ist, deshalb sollen wir Weihnachten nicht mehr feiern. Was würdet ihr dazu sagen? Das Argument fing in abgewandelter Form, habe ich auch schon in Deutschland gehört. Und gesagt, ja, die Leute, die feiern alle Weihnachten, die wissen gar nicht mehr warum. Also haben wir damit nichts mehr zu tun, unterscheiden wir uns. Was würdet ihr dazu sagen? Natürlich ist eigentlich ein bisschen unsinnig, aber wo ist eigentlich das Problem dabei? Ja. Ja. Paulus hat gar keine Scheu gehabt, sogar auf heidnische Bräuche und Götter einzugehen und die zu binden an die Botschaft vom Kreuz. Wir haben es ja noch viel besser. Wir haben nämlich viele Bräuche, die sind ursprünglich christlich, die Menschen wissen das zwar nicht mehr, aber wir könnten eigentlich hingehen und es ihnen zum Beispiel erklären. Wir müssten ihnen nicht sagen, unserem Nachbarn, jetzt darfst du mal deinen Tannenbaum aufzählen, denn das ist ja heidnisch. Erstmal wird ihn das wahrscheinlich gar nicht interessieren, wenn wir sagen, heidnisch oder nicht, ist mir egal, ich finde Tannenbaum schön. Und wenn, dann würden wir höchstens noch darin drängen, dass er nun meint, Heide zu sein, finde ich eigentlich das Heidentum ganz schön, ne, wenn ein Tannenbaum dazu gehört, statt dass wir umgekehrt vorgehen und sagen, dieser Baum ist aber christlich, weißt du eigentlich, was das bedeutet? Und das hat ja eine christliche Bedeutung. Warum sollten wir jetzt sagen, weil Heiden christliche Bräuche übernehmen, deshalb dürfen wir sie nicht mehr haben, statt dass wir umgekehrt sagen, dann lass uns doch den Heiden sagen, was das eigentlich bedeutet. Ich meine, was würden wir jetzt tun, wenn die Heiden alle in die Kirche gehen? Müssen wir sagen, also gehen wir nicht mehr in die Kirche. Ne? Also jetzt, wenn die Heiden alle da reingehen, dann gehen wir nicht mehr in die Kirche. Statt umgekehrt, dass wir dann sagen würden, ja, da müssen wir ihnen erklären, was halt der Gottesdienst bedeutet, warum man in die Kirche geht, was man da macht. Das wäre doch der viel bessere Ansatz. Also irgendwie so eine Verweigerungstaktik. Nein, wir gehören nicht dazu, ich schmolle, ich bin beleidigt, weil die Leute etwas tun, ohne das zu wissen. Eigentlich sollten wir doch da wesentlich froher sein, dass es noch so viele Menschen gibt, die etwas Positives mit Weihnachten verbinden. Die Leute haben ja, da wird häufig auch gesagt, ja, die Leute gehen ja nur noch zu Weihnachten in die Kirche. Vielfach stimmt, das ist ja auch leider so. Aber dann sollten wir sagen, es ist doch besser, dass sie wenigstens einmal im Jahr zur Kirche gehen, als gar kein Mal, oder? Und dann sollten wir das doch besser nutzen, zu sagen, ja, dann lasst uns doch so schöne Gottesdienste machen zu Weihnachten, dass die Leute da zum Glauben kommen zu Weihnachten. Oder? Wäre doch viel besser, als zu sagen, nein, ihr dürft jetzt auch kein Weihnachtsfest mehr feiern. Weil ihr seid keine richtigen Christen, also auch kein Weihnachtsfest mehr. Erstmal werden sie sowieso nicht tun, habe ich ja gesagt. Und zweitens wirkt das eher dazu, dass wir uns noch eine Chance wegnehmen lassen, um auf den Inhalt von Weihnachten zu sprechen zu kommen. Der ja bedeutet, Gott wurde Mensch. Jesus ist geboren. Jesus ist für uns geboren. Und so weiter. Das sind ja viele positive Ansätze, die viele Leute auch noch irgendwo vergraben in ihrem Unterbewusstsein haben, an die wir anschließen könnten, statt das noch irgendwie durchzustreichen oder vollkommen der Interpretation von Heiden zu überlassen. Ich habe ja gesagt, das Wichtige ist die Interpretation. Und deshalb würde ich sagen, lasst uns diese Interpretationsmöglichkeit nicht einfach so aus der Hand geben, sondern auch bewusst nutzen dafür. Also da wird dann eben auch dann verschiedentlich darauf hingewiesen, dass wir das nicht tun sollen, weil die Heiden das getan haben. Das werde ich jetzt mal dann nicht weiter anführen. Es wird dann auch auf den Weihnachtsmann eingegangen. Da wird das typische Beispiel gesagt, der Weihnachtsmann, der ist ja eigentlich vollkommen heidnisch. Neben dem Tannenbaum, ich werde sie ja noch ausführlicher mal besprechen, hier sei nur so viel erwähnt, dass das auch ein vollkommener Irrtum ist, denn der Weihnachtsmann ist gerade mal maximal 150 Jahre alt. Und vor 150 Jahren, wissen wir alle, gab es in Deutschland kein verbreitetes Heidentum mehr. Denn der Weihnachtsmann ist in der Zeit der Romantik entstanden. Wir sehen noch an den Resten des Weihnachtsmanns, nämlich an seiner roten Zipfelmütze dabei, dass er ursprünglich der Nikolaus war. Er weiß es jetzt vielleicht nicht mehr, ne? Hat er vergessen und so. Aber ursprünglich war es der Nikolaus. Und der Nikolaus war ja, wie wir alle wissen, Bischof von Myra und war eigentlich ein ziemlich vorbildlicher und christlicher Mensch. Also von daher, den Bischof von Myra, den können wir uns durchaus als Vorbild nehmen. Was er getan hat, sowohl im Glauben als auch in seinen sozialen Arbeit, die er gemacht hat, durchaus vorbildlicher Mensch, das ist kein Problem. Aber erst in wesentlich späterer Zeit, nämlich etwa vor 150 Jahren, fing es langsam an, dass man so in der Romantik, man hat die Natur verehrt, man wollte das Gefühl da hineinbringen. Und da gab es in manchen Ländern, dass man den Winter personifiziert hat. Es gibt das Väterchen Frost oder so, nicht? Oder Väterchen Winter oder sowas. In Russland gibt es, in England, in manchen anderen Ländern auch. Und den hat man da hineingenommen, hat das Ganze gemischt. Und weil die Leute jetzt säkularisiert waren, die wollten nichts mehr mit dem christlichen Glauben zu tun haben, sondern die wollten weltlich sein, die Menschen in dieser Zeit. Aufklärung kennen wir alle, Kirchen wollen die Leute Abstand nehmen. Dann wollte man nicht mehr den Nikolaus haben, sondern wollte dieselbe Figur, die man ja so schön fand, aber mit einer weltlichen Interpretation. Also hat man das Ganze gemischt, eben etwas von dem Vater Winter und etwas von dem Nikolaus, das Ganze schön durchgemischt. Und dann stand eigentlich erst der Weihnachtsmann, wie wir ihn heute haben, also so jetzt in der roten Mantel mit weißer Borte, ist, wie einige ja wissen und vermuten, erst 1932 durch eine Werbestrategie von Coca-Cola entwickelt worden. Also gar nicht heidnisch. Wir können höchstens sagen, ja, dem Gott des Mammons, nicht? Also das ist der Gott des Mammons oder so. Ja, ich meine, bei dem großen Geschäft der Supermärkte könnten wir ja auch daran denken, aber das ist dann eigentlich der Ursprung. Ich werde dem noch mal genau nachgehen, in einzelnen Schritten, wie ist der genau entstanden, aber hier nur mal ganz kurz so viel dazu. Also auch hier ist manchmal der Irrtum, der Weihnachtsmann sein und da im Begriff von Heidentum. Und er ist es eigentlich nicht. Auf den Weihnachtsbaum, auf den Tannenbaum, bin ich ja in diesem Zusammenhang schon eingegangen. Übrigens bei dem Tannenbaum sei hier auch noch so viel erwähnt, nur ganz kurz, dass ja der Baum, ein Baum an sich, und insbesondere natürlich ein blühender, nicht ein toter, abgestorben, ja, der wird in fast allen Religionen verehrt. Fast alle Religionen kennen Bäume, die sie als heilig empfinden. Und jetzt müssen wir ja mal die Frage stellen, gibt es denn auch in der Bibel Bäume, die genannt werden? Ölbaum wird häufig als Symbol für Israel benutzt zum Beispiel. Baum des Lebens, ganz wichtig, der ist nämlich einmal im Paradies und er wird am Ende der Zeit auch nochmal im Himmel stehen, dieser Baum des Lebens. Was für Baum? Bitte? Der Weinstock, ganz genau, was noch? Und Weinstock ist ja für Jesus manchmal, nicht? Ihr Reihe Rebe und Weinstock, also wir sind in ihm eins und so. Ja, was noch? Genau, der Erkenntnis des Guten und Bösen und so. Wir merken, der Begriff Baum kommt ja auch in der Bibel sehr häufig vor. Und deshalb sollte es uns auch nicht wundern, dass durchaus Christen immer wieder schon in ganz frühester Zeit Bäume dargestellt haben, um christliches Gedankengut damit zum Ausdruck zu bringen. Und hierbei sehen wir ja auch, dass Bräuche haben ja manche, nein, das frage ich vielleicht gleich noch zum Abschluss. Komme ich erstmal noch dazu, wo ich hier noch eingehen will. Also, ja, es wird dann manchmal auch gesagt, ja, die Bräuche seien falsch, weil man da bildlich Gott darstellt. Also das Bilderverbot wird angeführt gegen Weihnachten. Na gut, das würde immerhin sprechen gegen die, meinetwegen die Weihnachtskrippe, die man aufstellt, wo das Jesuskindlein drin ist. Oder gegen ein Weihnachtsbild, wo dann Jesus auf dem Arm von Maria ist oder so. Nicht? Was sagen wir denn dazu? Ist das verboten oder nicht? Aber er war doch auch Gott.
Ja, natürlich, aber als Person, wenn wir hier waren, haben die Leute ihn ja auch gesehen.
Ja.
Können ihn ja auch darstellen. Ich glaube,
ich genau. Auch Maler, die glaube, Maler. Ja, also der Hinweis ist vollkommen richtig. Wir sollten uns kein Gottesbild machen, was ja übrigens auch nicht nur ein Gegenstand, also eine Bild, ein Foto meint, sondern das meint ja auch ein innerliches Gottesbild. Also dass ich mir im Kopf eines mache und sage, so ist Gott. Ja, wenn ihr mit ungläubigen Nachbarn sprecht, dann werdet ihr auch manche Gottesbilder finden, die Leute sich Gott vorstellen, das ist genauso verboten. Wir sollen uns von dem prägen lassen, was Gott selbst über sich sagt, nicht was wir in Gott hineininterpretieren. Ich habe Leute getroffen, die haben mir gesagt, ja, wenn Gott so ist, dann will ich mit dem aber nichts zu tun haben. Was mir natürlich vollkommen lächerlich ist, nicht? Weil wenn Gott so ist, dann ja, dann muss ich mich damit abfinden. Ich kann auch nicht sagen, also wenn die Schwerkraft tatsächlich da ist, also dann will ich keine Physik lernen, nicht? Dann akzeptiere ich die Physik einfach nicht. Ich brauche keine Schwerkraft. Wäre ja vollkommen absurd. Genauso, wenn Gott da ist, dann muss ich mich auseinandersetzen, wie er ist und ihm nicht Vorschriften machen, wie er sein soll und ihn sonst ignorieren. Also das ist natürlich unsinnig hier dabei. Und so sehen wir das auch da. Deshalb sollen wir uns kein Gottesbild machen, sondern wir wollen wahrnehmen, wie Gott selbst über sich spricht. Und das sollen wir dann aufnehmen. Und zweitens müssen wir sagen, das Gottesbild, also das Wort Götzenbild oder Gottesbild im Alten Testament meint eben ein Götzenbild, also ein Bild, was angebetet wird. Es geht also nicht darum, ihn bildlich vor Augen zu haben, sondern es geht darum, dieses zu verehren und anzubeten, das an die Stelle Gottes zu stellen. Wie wir das ja auch in Römer 1 lesen. Sie machten Bilder von vierfüßigen Tieren und so weiter, die sie dann verehrten. Darum geht es. Nicht generell ein Foto zu machen oder so etwas. Und hier müssen wir sagen, da hat ja, und da stimme ich dir zu, hat ja Gott selbst den Weg gewählt, dass er sich verbildlicht hat. Denn die Leute konnten Jesus ja sehen. Und möglicherweise haben ihn damals welche auch gesehen und aufgemalt irgendwo. Nicht? Wäre durchaus möglich. Von daher, wenn Gott selbst sich sichtbar macht und den menschlichen Körper annimmt, dann können wir auch sagen, können wir zumindest diesen menschlichen Körper auch darstellen. Denn Gott selbst hat ihn dargestellt. Gott selbst hat ein Bild, ein menschliches Bild von sich gemacht, was natürlich unzureichend ist, weil es nicht Gott in seiner ganzen Herrlichkeit und Größe darstellt, aber er hat es selbst gemacht und dann können wir das auch übernehmen. So würde ich hier ebenfalls kein Problem dabei sehen, das zu tun. Auch nicht als kleines Baby. Manche Leute sagen dann, ja, er ist doch Gott, den kann man doch nicht so verniedlichen, dass man ein kleines Baby ist. Aber müssen wir in der Bibel sagen, genau, das hat Gott doch getan. Er war ein kleines Baby. Und da steht nicht, dass er schneller gewachsen ist als andere Babys. Der war also erstmal jahrelang ein kleines Baby und musste gefüttert werden und musste laufen lernen und so. Und deshalb können wir, gerade wenn wir an die Geburt Jesu denken, müssen wir ihn ja so darstellen. Wäre das nicht absurd, dann zur Geburt Jesus plötzlich als erwachsenen Menschen oder als am Kreuz oder so darzustellen? Nein, Gott hat es so gewollt und dann sollten wir uns, um sich daran zu erinnern, auch bewusst das so aufnehmen. Auf die Geschenke bin ich ja schon eingegangen, dass gesagt wird, ja, wir werden in den Geschenken dazu gezwungen. Es wird dann auch gesagt, Weihnachten ist ja nur noch ein Konsumfest, deshalb sei das schlecht. Stimmt das erstmal? Ja, also rein statistisch können wir sagen, die Einzelhandelsgeschäfte, die hoffen darauf tatsächlich, manche machen einen Großteil ihres ganzen Umsatzes zu Weihnachten. Das stimmt ein Stück weit. Nur spricht das generell gegen Weihnachten. Wir müssen sagen, die Werbung will uns das ganze Jahr über was verkaufen. Denen ist egal, wann wir das kaufen. Wir müssen uns ja nicht mitreißen lassen. Dass es einen Missbrauch von Weihnachten gibt, muss uns ja nicht dazu führen, dass wir genau dasselbe mitmachen und uns davon missbrauchen und manipulieren lassen. Ich muss ja nicht so viel wahnsinnig kaufen. Ich muss nicht jedes Jahr meine Geschenke noch weiter steigern. Es kommt ja darauf an, wie gehe ich damit um. Muss ich in einen Weihnachtsstress kommen oder nicht? Wir machen das beispielsweise so, dass wir Geschenke das ganze Jahr über kaufen und dann einfach die passende Gelegenheit abwarten, wann wir das schenken. Wenn wir irgendwas sehen, manchmal für unsere Kinder, dann denken wir, oh, das könnte gut sein, und dann kommt das erstmal in einen Schrank. Wir haben bei uns zu Hause einen Geschenkeschrank, so nennen wir den, der ist dann abgeschlossen, da sind die Geschenke drin, und dann zu einem geeigneten Zeitpunkt. Deshalb vor Weihnachten gibt es bei uns keinen Stress, Geschenke zu kaufen, wir haben die schon alle. Und wir schenken natürlich auch an anderen Zeitpunkten des Jahres einmal etwas. Nicht? Aber warum nicht auch zu Weihnachten? Ich finde es eine schöne Sache, zu Weihnachten zu verschenken. Wobei wir auch daran denken müssen, das Schenken zu Weihnachten ist auch, jetzt ahnt ihr schon, was ich sagen will, eine relativ junge Sitte. Also, dass Kindern oder auch Erwachsenen etwas geschenkt wird, gibt es etwa erst seit 300 Jahren. Vorher hat man Weihnachten ohne große Geschenke gefeiert. Geschenke hat man verteilt in den Jahrhunderten davor, entweder zum Nikolaustag oder zum Neujahr, aber nicht zu Weihnachten. Erst Luther kam langsam auf die Idee, das zu tun, und erst in den Jahrhunderten nach Luther hat sich das dann durchgesetzt. Also nicht heidnisch, sondern Luther, unser großer Reformator, kam auf die Idee, zu Weihnachten Menschen zu beschenken. Auch dazu später noch mehr Einzelheiten. Es wird dann auch erwähnt, da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein, dass es eben zahlreiche Besäufnisse gab zu Weihnachten, dass die Leute exzessiv gefressen und gesoffen haben oder so, ne? Gibt es natürlich auch, aber hier müssen wir genauso sagen, ja, Missbrauch schützt nicht davor, es richtig zu tun. Und bewusst zu feiern, also auch mal was Besonderes zu essen und zu trinken, ist das für einen Christen verboten? Finden wir einen biblischen Bezug dazu? Gab es das in der Bibel mal? Also ich denke schon. Kennt ihr das Alte Testament? Wir sind bei vielen Opferfeiern zum Beispiel. Dann wird ganz genau gesagt, jetzt sollst du nicht arbeiten, jetzt sollst du das Tier schlachten, es soll verteilt werden, ihr sollt freuen und fröhlich sein, ihr sollt essen und trinken. Richtiger Befehl dazu. Also sich zu freuen, nicht? Und das zu essen und zu trinken. Das gab es auch eben bei besonderen Feiern, die Gott also selbst initiiert hat. Und wir finden dann auch Hinweise an einigen Stellen darauf, wo dann das gemacht worden ist, ohne direkten Auftrag Gottes. Und das war auch legal, das war möglich. Also war nichts gegen einzuwenden. Gott will durchaus, dass wir uns freuen. Und warum sollten wir uns an irgendetwas freuen? Warum uns nicht bewusst freuen an der Heilsgeschichte Gottes? Also wenn wir daran denken, Gott wurde Mensch, der größte Einschnitt in der Weltgeschichte überhaupt. Das ist doch ein Grund, um sich zu freuen und dann auch durchaus gut zu essen, ohne es zu übertreiben und jetzt eben dann dabei exzessiv zu werden. Okay. Dann kommen wir jetzt einfach mal zu einem Abschluss insofern, dass wir uns die Frage stellen, ich muss hier gerade mal so ein paar Seiten überspringen, dass wir uns die Frage stellen, wofür sind denn Bräuche eigentlich gut? Also wir haben jetzt gesehen, dass viele der des Ablehnens der Bräuche sind problematisch. Jetzt könnten wir uns umgekehrt die Frage stellen, was spricht denn eigentlich für Weihnachtsbräuche? Also mal ganz allgemein, wir haben ja noch keinen einzelnen besprochen, aber generell zu Weihnachten bestimmte Bräuche zu pflegen, egal welche, aber erstmal generell, was spricht dafür? Ja. Ich weiß nicht, ob es euch so geht. Wenn ich meinen Alltag einmal umgestalte, wenn ich etwas Außergewöhnliches mache, dann hilft mir das, mich auch bewusster mit dem auseinanderzusetzen, was ich tue. Ich meine, das ist zum Beispiel so, wenn ich jetzt sage, ach, heute haben wir Geburtstag, na gut, dann esse ich heute mal ein Butterbrot. Das esse ich das ganze Jahr über. Ist das irgendwas Besonderes? Freue ich mich insbesondere? Nein. Sondern ich merke, dass die Freude kommt gerade durch das Außergewöhnliche, durch das ganz Besondere. Und insofern spricht das für einen Brauch, wenn ich mich jetzt an Jesus Christus und seine Geburt erinnern will, nicht nur intellektuell zu sagen, ja gut, heute erinnere ich mich mal, gut, Jesus ist geboren. Dann gehe ich zum Alltag über, sage mir das vielleicht noch 5-mal am Tag und das war's. Sondern dass ich sage, gut, an diesem Tag will ich auch was Besonderes machen. Besonderen Gottesdienst, vielleicht ein besonderes Gebet, besonders mal in der Bibel nachlesen, was da eigentlich passiert. Und das sind ja alle schon Bräuche. Wenn ich sage, zu diesem Tag will ich die Weihnachtsgeschichte durchlesen, das ist schon ein Brauch. Denn Brauch heißt ja nur, das ist allgemein üblich. Ich mache das regelmäßig so. Ich will mir diesen Lebensrhythmus setzen. Das bedeutet ja nichts anderes. Und da merken wir, das kann dazu dienen, mir mehr über dem bewusst zu werden. Was spricht noch dafür? Ich würde auch sagen, Bräuche helfen dabei, nicht nur sich daran zu erinnern, sondern etwas mehr zu verdeutlichen, also sichtbarer zu machen. Man spricht in der Lerntheorie davon, dass man sagt, umso mehr Sinne angesprochen werden, umso besser behält man etwas. Und so müssen wir uns als Christen auch davon freimachen, ein Stück weit zu sagen, Glaube läuft nur intellektuell, der läuft auch emotional, der läuft auch über die Augen, über die Geschmacksnerven, über alles Mögliche. Deshalb glaube ich durchaus auch, dass in der Bibel eben nicht nur Worte gebraucht worden sind, sondern Gegenstände und Symbole direkt eingesetzt worden ist. Dass Jesus nicht nur gesagt hat, also einmal im Jahr erinnert ihr euch daran, dass ich gestorben bin, sondern gesagt hat, jetzt nehmt ihr Wein und Brot. Könnt ihr auch sagen, wofür ist das nötig? So vollkommen überflüssig. Symbole, Bräuche, brauchen wir doch alles nicht. Wir erinnern uns einfach so daran. Nein, weil es anschaulicher ist. Im Alten Testament wurden häufig Gedenksteine aufgerichtet oder ähnliches mehr. Es wurden Bräuche eingerichtet. Zum Beispiel, ihr sollt Laubhütten bauen. Ihr könnt sagen, warum? Wir erinnern uns einfach so. Aber es ist ja viel plastischer. Man erinnert sich viel intensiver daran, wenn man das selbst einmal durchgespielt hat. Also bei unseren Kindern ist das so, wir haben zu Weihnachten einige Male so eine Weihnachtsgrippe aufgestellt. Und das ist viel anschaulicher für die Kinder, wenn ich ihnen das anhand der Krippe erzähle. Hier ist Jesus geboren, da kommen die Hirten und da ist der Stall und da ist Maria und so. Das haben die vor Augen. Wir haben das dann sogar mal gemacht, dann habe ich das vorgelesen, die Weihnachtsgeschichte. Und dann haben sie das nachgespielt mit den Puppen aus der Krippe, Weihnachtskrippe. Und das war für sie viel intensiver. Sie haben sich viel mehr damit auseinandergesetzt, als wenn das nur rein abstrakt intellektuell ist. Und so sind wir als normale Menschen genauso. Das heißt, wenn möglichst viele Sinne angesprochen werden, wenn wir Assoziationen damit machen können, dann wirkt das viel intensiver und tiefer auf uns. Ein weiterer Vorteil ist, glaube ich, auch, wir können dort Gemeinschaft fördern. Gemeinschaft innerhalb der Familie, Gemeinschaft in der Kultur und Gemeinschaft kulturübergreifend. Ich weiß nicht, ob das jemand mal erlebt hat, dann gehst du irgendwo in das Ausland und die ganz andere Kultur, die Leute denken ganz anders und dann kommt irgendwie etwas, was dir bekannt vorkommt. Vielleicht gerade zu Weihnachten. Da singen sie ein Lied, vielleicht auf Italienisch oder Französisch oder Russisch oder sonst etwas, und du merkst, das ist genau das gleiche Lied, was du auf Deutsch auch kennst. Was ist normalerweise die Reaktion? Habt ihr das noch nie erlebt? Man singt mit, vielleicht auf Deutsch, vielleicht auf der Sprache, aber sonst noch. Was bewirkt das so? Wie fühlst du dich dann in dem Moment? verbunden, ein Stück Zuhause, ein Stück Heimat in der Fremde oder so. Da gibt es etwas, was verbindet uns, gemeinsame Erfahrungen. Das ist ja auch das, was uns überhaupt mit Christen anderer Länder verbindet. Da wissen wir, die sind auch gläubig, die haben dieselbe Bibel, die haben einen ähnlichen Gottesdienst, die sind auch getauft, die haben auch ein Abendmahl. Das sind ja alles solche Äußerlichkeiten, die verbinden uns mit ihnen. Und wenn wir die sehen, fühlen wir uns manchmal noch mehr verbunden durch das, wie gesungen wird, was gesungen wird, wie sie sich versammeln, wie sie sich kleiden oder was weiß ich. Meine, geht es euch vielleicht so, seid ihr irgendwo Vater durch die Gegend und plötzlich seht ihr vor euch ein Auto mit Fischchen daran. Irgendwie kann das so sein, oh, das ist auch ein Christ, wir gehören zusammen. Oder ich erinnere mich, dass wir vor ein paar Jahren die Möglichkeit gehabt haben, die USA zu fahren. Dann haben wir da viele Christen getroffen und wir waren irgendwie miteinander verbunden. Ohne, dass wir uns gekannt haben. Durch das, was uns verbindet. Trotz der anderen Kultur, der anderen Sprache, durch die ähnliche Lieder, durch ähnliche Bräuche, eben auch Gottesdienst zu feiern und so weiter. Wäre ja auch möglich, dass die einen Gottesdienst feiern, indem sie während des ganzen Gottesdienstes nur dort hüpfen und um das Gebäude herumlaufen oder so. Da hätten wir uns wahrscheinlich nicht so zu Hause gefühlt. Aber da waren viele Dinge, die waren ganz ähnlich. Und so ist das auch bei Bräuchen. Wir kommen irgendwo anders hin und wir sind ein Stück weit verbunden mit den Leuten, die das dort ähnlich tun. Das ist auch eine positive Sache. Es verbindet Alte mit Junge. Da sind manche, die sind dann schon etwas älter und erinnern sich wehmütig an ihre Jugend. Ah, wie war das nicht so schön mit Mama und Papa und so früher, als wir da Weihnachten gefeiert haben unter dem Tannenbaum und so. Das heißt, es kann eine generationsübergreifende Verbindung geben, wenn nicht versucht, jede Generation